Mein Mitspieler nennen mich Esel, weil ich eine besondere Beziehung zu diesen Tieren habe. Es sind sehr ruhige Tiere. Vielleicht erkenne ich mich in ihnen wieder, weil ich auch ruhig bin. Wenn ich verloren habe, bin ich ins Tierheim zu den Eseln gegangen. Es war eine Art Erholung, ein Ort, an dem ich Frieden empfand. Kai Havertz hat drei Esel aus dem Tierheim adoptiert, laut dem Guardian. Und ja, mit diesen wunderbaren Worten über fantastische Tiere. Ja, der Esel ist einfach ein tolles Tier. Begrüße ich dich, lieber Marco, zu Rasenballspott, Episode 180 und natürlich auch alle Rasenballspötter draußen an den Endgeräten.
Aus
Ein
dem
großes
Nichts.
Hallo aus dem Nichts noch kurz vor dem Jahreswechsel. Ich grüße dich, mein Lieber.
Ja, schönen guten Abend. Das ist wirklich komplett unangekündigt, ja. Die dachten
Ja, das
ja,
ist korrekt.
wir haben schon auf Instagram Nachrichten bekommen. Danke für alles dieses Jahr. Marco ist der fähigste von euch beiden. Gut,
Schön.
vielleicht stimmt nicht
Stefan,
alles
der
so,
Schönste.
aber sie haben uns schon einen guten Rutsch gewünscht und so weiter. Und da kommen wir einfach nochmal. Da kommen wir einfach so überraschend wie ein Sieg der Borussia.
Aus der hintersten Ecke des Raumes. Genauso sieht's aus wie ein Sieg der Borussia. Du bist einfach ein Schlechtdachs. Ja, auch kurz vorm Jahreswechsel. Keine Gnade mir gegenüber. Unglaublich, dass du hier nochmal ja, so aus allen Rohren schießt. Was ist denn deine Einstellung zu Eseln?
Zu Eseln. Boah, wir waren vor 2 Tagen mit den Kindern spazieren, da haben wir einen Esel gesehen und dann haben wir Carlo, also unseren Mittleren, gefragt, wie er heißt. Na, was meinst du, wie heißt der Esel oder wie sollen wir ihn nennen? Und er hat gesagt, Bogdan. Und das Geile ist,
Wie alt ist der kleine? Vier? Nicht
der
mal.
wird jetzt
Wildtier.
vier und er sagt einfach Bogdan oder so. Moment mal, ist Bogdan nicht ist Bogdan nicht ein Kind aus der Kita? Also, ja.
Ach, Marco, das habe ich nicht kommen sehen.
Aus dem
Das ist
Nichts.
einfach fantastisch. Das ist schon wieder ein Einstieg à la Bonheur. Ja, der hat richtig Pfeffer. Wunderbar. Aus dem Nichts.
Ja. Das
Ja.
fällt mir zu Eseln ein. Ziemlich großer
Ja.
Orden. Ansonsten, ja, weiß nicht. Bremer Stadtmusikanten, ganz unten, der Esel.
Ja.
Ja.
Heidenai. Alles klar. Gut, danke für den kurzen Ausritt. Dann nutze ich das so. Ich überlege gerade, wie ich das als Brücke nutzen kann, um den Grund unserer Zusammenkunft hier heute zum Besten zu geben.
Ja, wir haben uns heute auch einen Esel eingeladen.
Es lag mir auf der Zunge, aber es ist
Ja,
so
ich muss den
böse.
machen, sorry, es tut
Das
mir
ist
leid.
sowas für du verwandelt,
Jetzt
wirklich
kannst
in
du
der
die
Väter.
Intro machen.
Wie komme ich denn da wie kriege ich denn da die Kurve? Also, wir haben es häufig angekündigt. Aktuell ist ja nur Premier League im Einsatz. Boxing Day war jetzt die vergangenen Tage über die Weihnachtsfeiertage. Ich hoffe auch, die lieben Rasenballspötter und auch du, ihr hattet ein fantastisches Weihnachtsfest. Ich wünsche es euch gehabt zu haben und hoffe, dass ihr einfach eine traumhafte Zeit im Kreise eurer Familien hattet oder wie auch immer ihr das Fest verbracht habt, entspannt die Akkus wieder aufgeladen habt. Und wir haben uns jetzt gedacht, zwischen den Jahren, Marco hat es letzte Woche schon noch angekündigt, wir müssen Folgen produzieren, um auf die 200 zu kommen, haben wir uns gleich einen Gast eingeladen. Und zwar, ja, die Alliteration im Wandel der Zeit, mein frivol, verrückter, fantastischer Fußballfreund Lutz. Habe ich heute mitgebracht. Seines Zeichens, ja, mein guter Quell in die Fanszenen, nicht nur Deutschlands, sondern eigentlich europaweit, wenn es um irgendwelche fanpolitischen Thematiken geht, wenn es um kleine Rangeleien und Scharmützel zwischen diversen Fanszenen geht, ist er immer mein erster Ansprechpartner und da kam früh der Gedanke auf, ihn mal hier einzuladen, um einfach mal so ein bisschen auch Licht ins Dunkel oder hinter den Vorhang einiger aktiven Fanszenen zu bringen. Und ja, er selber großer BVB-Anhänger, das wird er gleich auch noch zum Besten geben, wenn er sich jetzt hier gleich vorstellt. Aktiv oder in der aktiven Borussen-Fanszene herumgewühlt in den Jahren 2008 bis 18, also 10 Jahre, hat sich jetzt die letzten Jahre da so ein bisschen zurückgezogen und hat da auch sicherlich die ein oder andere Geschichte heute mitgebracht, die er in sein Kerbholz geschnitzt hat in all den Jahren. Die Kloppjahre mitgenommen, die wilden Auswärtsfahrten und ich bin
Jetzt
wirklich
lass ihn noch mal
gespannt,
was sagen.
was da jetzt gleich kommt. Ja, ich muss dem Mann hier die richtige Bühne bereiten.
So hast du
Und
mich in 180 Folgen noch nie introduced.
Das stimmt, das nutzt sich irgendwie ab. Ja, wir reden gleich auch noch über Getränke. Ich habe jetzt auch Durst. Ja, der Hals wird trocken.
Ja, danke.
Und dann geht jetzt der Ball, wenn ich richtig informiert bin, nach Tirol, weil du bist noch im Skiurlaub und ich nicht. Lieber Lutz, herzlich willkommen bei Rasenballsport.
Liebe Freunde, erstmal vielen lieben Dank. Ich weiß gar nicht, ob es mir eine Freude ist oder eine Ehre, gleichermaßen. Ich melde mich aus dem Salzburger Land hinter Zell am See, also fast Forstertiroler.
Fein.
Vielen lieben Dank für die tolle, für das tolle Intro. Ja, kurz zu mir. Ich heiße Lutz, 36 Jahre alt, aus Menden im Sauerland, also 25 Kilometer vor den Toren der Bierhauptstadt. Und ja, ich freue mich mega, dass ich dabei sein darf und ja, hier auch die ein oder andere Geschichte zum Besten geben kann. Es ist mir wirklich eine große, große Freude.
Darauf freuen wir uns sehr und in guter alter Rasenballsport-Tradition. Du weißt, hier wird auch keine Kehle trocken bleiben die nächsten 60 bis 90 Minuten. Ich hoffe, du hast ja ein Getränk mitgebracht. Und wenn ja, welches?
Ja, dann mache ich mal den Anfang mit einem guten, gut, besser, Gösser. Brautradition seit 1860, ein Märzen. Und
oh je, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt.
Kein Y-Food.
Ach so, auch ja, okay. Marco, was hast du denn dabei?
Ja, ich habe heute in meine Sponsorenkiste gegriffen und überraschenderweise habe ich ein Odenwälder Doppelbock mitgebracht und ich hatte wirklich schon den ganzen Abend Durst, ja. Und dann ist mir eingefallen, dass ich ja bei einer Aufnahme wieder geschoben habe und gesagt habe...
Zwei.
Genau. Deswegen, ich habe mir auch zwei direkt hier hochgeholt. Ich muss das erste jetzt richtig schnell trinken und also hier jetzt ein Liter... Ich werde hier heute ein Liter 8%iges Bier mir reindonnern und bin schon ganz gespannt auf die Storys, die uns Lutz mitgebracht hat, der jahrelang, wie du sagst, in der Fanszene aktiv war. Ich bin da wirklich mal gespannt, ob dem wirklich so ist. Und ja, Lutz, ich freue mich zu hören, warum du die Unity und The Boys und alle richtig scheiße findest und um dir gleich mal das Messer in den Rücken zu rammen.
Ja gut, dann trinke ich nicht.
Nee, doch, mach. Ich werde mir auch meinen Senf dazu geben. Was hast du denn dabei? Du hast doch wieder irgendwas. Weißt du, es ist der 24., 25. Ich kriege ein Bild von Stevo und er ist einfach, oh, guck mal hier, neues Körbchen vom Papa geschenkt bekommen.
Ja, das Bierkörbchen.
Schon wieder.
Der geht raus, in der Prost. Tat. Prost, sehr zum Wohlsein, ihr beiden. Der Gedanke geht raus an Papa. Ich habe immerhin noch auch ein, zwei Flaschen Mönchshof im Kühlschrank liegen. Die werden vorher noch verarbeitet. Und ich habe jetzt wieder ein neues Bierkörbchen bekommen, also die Rückrunde ist gesichert. Da mache ich mir wenig Sorgen, nur weil ich habe mir gedacht, das Jahr darf natürlich mit einem krönenden Abschluss zu Ende gehen, mit einem selbstbezahlten Bier, was ich sogar aus dem Urlaub noch mitgebracht habe. Ich bin nämlich zurück in westfälischen Gefilden und ich habe ein Zillertaler Märzen dabei. Und bin wirklich mal gespannt, hier schön in der Maurerkeller, halber Liter.
Ah ja, okay.
Und
ich dachte schon auch 0,33, wie Lutz, das wäre beim
Dich. Das dachte ich, kommt direkt. Okay, das schenke ich mir jetzt hier ein in mein Pilzglas und freue mich jetzt wirklich auf die Aufnahme und alles, was da jetzt kommt, die nächsten 60 beziehungsweise 90 Minuten. Und ja, lieber Lutz, die große Frage ist natürlich, wie fing alles an?
Ja, also das erste Mal als Dortmunder Opa hat uns die komplette Familie zu Dortmundern erzogen. Bis auf eine Cousine von mir, die witzigerweise Stuttgart 2-Fan geworden ist irgendwann. Frag mich nicht wieso.
Stuttgart 2.
Ja, sehr speziell. Sehr speziell. Und dann irgendwie Regionalliga Südwest, keine Ahnung. Rest komplett durch die Bank, keine Blauen. Mhm. Und erster Stadionbesuch.
Keine Blauen.
1998 gegen Kaiserslautern, waren 2-2, das weiß ich noch. Und seitdem war...
Oh, hat da Juri Djorkaeff noch gespielt?
Ja, Ratinho, Juri Djorkaeff, Chiriakos Sforza.
Oh, geil.
Die komplette Bandbreite von allem, was geil war.
Ich google jetzt hier die Aufstellung.
1998.
War das ein 2-2?
2-2, glaube ich, ja.
Erste Minute, Steffen Freund.
Jo, die gibt's ja auch.
30. Minute, Jörg Heinrich.
Jörg Heinrich.
Ihr habt 2-0 geführt. Dann kam aber in der da kam der doppelte Olaf Marsch.
Jo.
Kein Kraut gewachsen. Geil.
Aber dann passt das mit dem 2-2. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie eine freudsche Fehlleistung im Kopf hatte.
Nee, nee, es war 2-2, aber Ratinho war tatsächlich gespielt, Ciriakos Forza, Olaf Marschall, Marco Reich, Otto Rehagel als Trainer, Axel Roos, Pavel Kuka, Harry Koch, geile Truppe, aber Jorka war nicht da. Aber schon, oh, klasse. Das sind Namen. Nevio Scala bei Dortmund. Klasse.
Das war geil.
Genau. Ja, und das war praktisch bei mir der Anstoß, wenn man das erste Mal im Stadion ist, egal auf was, in was für einem Block du bist. Du saugst das ja als Kind auf, wie sonst nicht was. Und seitdem waren regelmäßige Stadionbesuche sowieso drin, auch wenn meine Eltern Dauerkarten hatten. Und ja, 2008 um den Dreh durch Freunde und Bekannte dann in die Südtribüne praktisch reingesogen worden. Und dann hat das Ganze so seinen Lauf genommen. Da war man
überall die Jahre. Ja, genau. Ja, Wahnsinn.
Und das war,
ja. Ja, Wahnsinn. Also, ich bin wirklich gespannt, welche Geschichten du auch vor allen Dingen, ich meine 2008, wenn ich mich daran zurückerinnere, das war ja wirklich schreckliche Jahre, nach 2005 vor allen Dingen. Und dann, ich weiß gar nicht, unter wem bist du da reingerutscht dann? Unter Röber oder unter Doll?
Ja.
Was war denn da aktuell?
Nagel mich bitte nicht drauf fest. Diese ganze Zeit, da wird's dir ähnlich gehen. Da hattest du ja so viele Trainer. Also ich wusste Matthias Sammer, damit sind wir Meister geworden 2002. Das war ja so die letzte Konstante, die man hatte. Und danach kam ja sogar noch mal Udo Lattek. Auch viele ja nicht auf dem Schirm. Röber, Doll und es war vor Kloppo, nur ich weiß jetzt gerade gar nicht mal mehr, wer Trainer war.
Ich glaube, direkt davor war Doll.
Dann war es, dann war es, ja, Doll so die Zeit, ja, genau.
Ja, okay.
Dann lauf ich mir doch den Arsch ab.
Mach mal weiter. Ja, genau, genau, so war das. Wahnsinn.
Jo. Und irgendwann stehst du auf der Südtribüne und denkst dir, ja, ist alles geil. Du hattest natürlich dann auch immer so das Pensum. Du musst dir einen reinstellen, du musst mit aller Gewalt dir das Pilz reindrücken. Und ich bin als Person schon immer all over the place gewesen. Und dementsprechend hat es mir nicht gereicht, so ein normaler Fan zu sein. Ich wollte Trommeln, Fahnen schwingen. Und irgendwann, ich weiß, 2008, 2009 rum war es, und richtig aktiv das erste Mal dabei bei einer Auswärtsfahrt war dann in der Europa League 2010 gegen PSG. Und ab da war dann halt auch so gut wie jedes Spiel mitnehmen. Ich habe es in der Saison 2012, 2013 geschafft, 33 von 34 Tagen live zu sehen. Also 33 von 34 Spielen im Stadion mit der Borussia.
Boah.
Und das eine Spiel, was mir verhagelt hat, war Wolfsburg. Ich habe wegen Wolfsburg keinen 34er geschafft.
Was? Warum?
Weil ich krank war an dem Wochenende. Da ging gar nichts. Und
ja, das war es ja nicht wegen Wolfsburg, es war ja wegen dir.
Ja.
Weil du noch nicht mal krank in den Block gehst. Ja. Was ist denn das? Ich dachte, du bist ein Fan. Stivo, was ist denn hier los? Ich dachte. Krank.
Also.
Das ist irgendwie OP oder.
Ja, war ganz, ganz schwer. Gut. War Milz rausgenommen und Blinddarm und ja, genau.
Ja, okay. Ja, das ist nachvollziehbar. Okay, ja, gut. Das verstehe ich dann natürlich besser.
Das war
okay.
Witz.
Ja, okay, das heißt dann, in all den Jahren, ich meine, du hast ja einen unglaublichen Aufschwung dann auch immer live miterlebt. Ich habe da zwar auch ein paar Fahrt gemacht, aber nicht in dem Ausmaß wie du. Du hast auch sicherlich auch noch das ein oder andere nebenher erlebt. Marco, oder die großen Highlights sind ja immer hier die auch aktiv begleiteten Fahrten von uns. Marco war nach Barcelona oder Helsinki, das sind ja immer alles hier Paradefolgen, die wir hier zusammen aufgenommen haben. Und ja, vielleicht willst du uns einfach mal teilhaben lassen, was ist denn so in den 10 Jahren, in denen du wirklich mit Fahnenschwingen und Trommeln und Choreos deine Zeit zugebracht hast, neben deinem Alltag, so diese, was ist denn das, wenn du es jetzt runterbrechen müsstest, das größte Highlight oder vielleicht kannst du es auf 1, 2, 3 Highlights runterbrechen und auch vielleicht auch Geschichten drumherum erzählen, je nachdem, wo das stattgefunden hat. Was war vielleicht zum Beispiel auch die krasseste internationale Fahrt, die du gemacht hast? Das sind also Dinge, die mich jetzt wirklich brennend interessieren. Da haben wir ja noch nie drüber gesprochen. Das habe ich mir immer aufgehoben für diesen Podcast und da freue ich mich jetzt drauf. Bevor wir auch nochmal über andere Fanszenen reden, wer so ein bisschen krasser unterwegs ist und was so veranstaltet.
Ja, also das Krasseste da...
Marco nickt gleich ein. Ja.
Das Krasseste, da brauchen wir gar nicht lange drüber zu reden, die krasseste Auswärtsfahrt war Champions League-Finale 2013 in Wembley. Auch wenn natürlich das Ergebnis nicht zu unseren Gunsten verlaufen ist. Es war höchst beschissen.
Was? Beschissen?
Ja, natürlich. Da sind wir uns doch einig.
Auf gar keinen Fall.
Ja, klar. Franck Ribéry, also naja, müssen wir jetzt nicht drüber reden.
Ja, also... das war gerade der Weg dahin. Malaga war selbstverständlich super, super krass. Dieses Tor, wo man ja nach wie vor sich nicht einig ist, war es jetzt Santana, war es Shiba. Und
es war vor allem abseits.
War es niemals. Ach Gott.
Aber gut.
Da, ja, das ist
schöne, gute, alte VAR-freie Zeit. Alles gut.
Da kommt ja auch noch hin mit der SGE. Bin ich guter Dinge. Was ich da nämlich noch mal zusagen sollte, ist,
jetzt haben wir es mal. Endlich mal jemand mit Fußball-Sachverstand, der die Eintracht aus Frankfurt ins Champions League-Halbfinale setzt. Da haben wir es. Stefan, du bist abgelöst.
Okay.
Also.
Wenn das so schnell geht, ja, alles klar.
Ja, die SGE ist fantechnisch, sind sie auf Champions-League-Niveau, aber ich will dich jetzt nicht zu viel den Bauch pinseln hinterher. Bisher kriegst du noch einen Höhenflug.
Scheiße, hör auf, Lutz. Jetzt machen die. Ja, eben. Bleiben wir erstmal bei den Basics. Yes, ja, Lutz, bevor wir mal andere Fans
sehen.
Ja.
So far.
Scheiße. Okay.
Ja, also es gab...
Nee, aber weißt du, was mir mal aufgefallen ist? Was für eine Scheiße? Wir haben hier... Die ganze Zeit bringst du hier Dortmunder mit, weißt du?
Wir haben du hast noch nicht gehabt, Frankfurter rangeschleppt.
Jetzt Lutz und... Wen hatten wir noch? Da war doch noch ein Dortmunder.
Kunze hatten wir mal.
Kunze
ist kein Dortmunder. Kunze
Flo Kamholz.
Boah, wie lange ist das her? Stimmt.
Flo Kamholz, Lutz und Tillich. Drei von vier Gästen waren Dortmunder. Was sind das?
Was kann ich dafür, dass du keine Freunde hast?
Ich habe sehr wohl Freunde, mein Lieber. Ich will hier nur nicht... Ich bin ein neutraler Fan. Ja, ich bin Fan des Fußballs. Du ich nötige unsere Hörer nicht in eine bestimmte Richtung zu gehen. Nur weil Eintracht Frankfurt der beste Verein der Welt ist. Ja.
Okay. Das habe ich nicht gesagt.
Alles klar. Das der beste Verein der Welt. Das habe ich auch nicht gesagt.
Ja, das war sinngemäß wiedergegeben.
Ja, als neutraler Fan, der du nun mal bist.
Eben.
Gut. Nutz bitte.
Ja. So. Also klar, also die größte Auswärtsfahrt einfach vom Stellenwert, das war das Champions League Finale. Das emotionalste Spiel überhaupt, das war Malaga. Zu dem Zeitpunkt noch getrommelt auf der Südtribüne und ich weiß auf jeden Fall, dass ich meine Stöcke weggeschmissen habe und mir die der Vorsänger.
Du hast getrommelt?
Ich habe getrommelt.
Ja, hat er doch jetzt dreimal erzählt.
Alter, dann ist das irgendwie an mir vorbeigeflogen. Okay, das ist jetzt richtig unangenehm, weil wir erst da an das 19 Minuten aufnehmen, 5 Minuten Intro waren, aber warst du immer in der gleichen Fanclub, Vereinigung, Gruppierung, wie nennt man das allein schon?
Ja, also es hat mit einem normalen Fanclub angefangen und hinterher wurden die Kreise ein bisschen enger gezogen, ohne dass ich da jetzt groß ins Detail gehen möchte. Ich war sehr aktiv, sagen wir es mal so. Und zurück.
Das heißt, du warst schon auch bei einer Ultra-Gruppierung. Das kann man ja dann schon bestätigen, wenn du sagst, Kreise enger ziehen. Das
kann man ja. Ja. Ja.
Ah ja. Also bei einer der Vereinigungen, die mir den Rucksack zwischen die Beine gestellt haben und gesagt haben, das nehme ich aber nicht mit heute ins Stadion. Nee, aber ist okay, jetzt wird es ja interessant.
An die Geschichte kann Lutz sich nicht erinnern.
Ach so, okay.
Ich kann so viel sagen, die war es nicht.
Ach so, okay.
Ich weiß, wovon ihr redet.
Ja.
An die aufmerksamen Rasenballsport Zuhörer, da hat der Lutz mich im Vorfeld drum gebeten, dass wir da jetzt nicht zu sehr drauf rumbohren.
Nee, alles okay. Ich wollte auch nur der Ultragruppierung. Also das reicht mir schon auf der Ebene. Ist gut. Wir hatten ja schon mal, aber wir hatten ja schon mal angeschnitten, welche Fragen wir da so haben.
Ja, genau.
Also dieses ganze Koordinieren, diese Klatschereien. Jetzt am Wochenende gab es, glaube ich, auch irgendwas zwischen Mainzern und Frankfurtern irgendwo an einem Bahnhof. Und diese Koordination dahinter, gibt es denn erstmal, jeder hat ja da ein Capo, oder?
Ja.
Jeder hat ja da, oder Capos, mehrere, ja. So. Bei der Eintracht sind es auch mittlerweile keine, also ich kenne Martin oder, was heißt kennen, also Martin und Dino. Und aber das letzte Mal, als ich in der Kurve war, war ich überrascht, dass da noch 3, 4 andere waren. Jetzt haben wir ja oben noch Oberrang, auch noch Stehplätze und so weiter. Und dann brauchst du wahrscheinlich auch mehr und so weiter.
Ja.
Also dann gibt es da mehrere Capos, sage ich mal. Gibt es denn dann auch ein, wie nennen wir den jetzt? Auf die Fresse Beauftragten. Den auf die Fresse Minister. Was ist mit dem? Oder sind das die Capos? Oder gibt es da im Hintergrund noch den auf die Fresse Minister, der mit anderen auf die Fresse Ministern zusammen in der WhatsApp-Gruppe ist und dann sagt, ah, sag mal, hier, ihr Kölner Jungs, euch haben wir aber schon lange nicht mehr geklatscht. Das wäre doch mal wieder Zeit, oder? Wollen wir nicht am Samstag mal wieder hier Duisburg, Bahnhof, kurz
halten? Das war doch Mannheim, Hamburg. War das nicht so, dass dieses Beispiel, was wir vor ein paar Wochen hatten, da hat Lutz mir auch geschrieben, so wie du es quasi in der Aufnahme beschrieben hast. Ich meine, Lutz wird jetzt die Details preisgeben. So läuft das wirklich ab. Also,
ja,
bitte.
Also, auf die Fresse, Minister, ist ein cooles Wort. Denn ja, so ähnlich läuft das. Also die ganzen Fanszenen.
Klasse!
Die ganzen Fanszenen, die haben ja quasi, es gibt ja, man muss ja auch ein bisschen unterscheiden zwischen, bin ich ein aktiver Fan, bin ich ein Ultra, bin ich ein Hool. Und wovon du redest, das geht ja schon in die Hooligan-Richtung, wo man jetzt fast dazu sagen kann, dass die Ultras da dann allermeistens nichts mit zu tun haben. Aber ja, die haben Nummern untereinander, die tauschen sich aus. Aber dann, das ist euch wahrscheinlich auch nicht entgangen, spielt sich das in den aller seltensten Fällen im Stadionumfeld wieder, sondern meistens auf irgendeiner Wiese, in irgendeinem Wald und dann meistens auch nicht mal auf irgendeinem Spieltag. Aber auf die Fresse, Minister, ist gut, weil ja, so ähnlich läuft das, genau, ja.
Das ist ja Weltklasse, dass das wirklich so ist. Aber, und die mögen sich ja dann wahrscheinlich auch, oder? Weil ich meine, man liebt ja auch irgendwie den Sport, man liebt sich ja auf die Fresse zu hauen und einen guten Fight oder sowas, ja. Und dann ist auf den einen Moment ist so, hier, sag mal, hier, der Typ aus Lautern, ja, Lautern, Schweine abschlachten. Sag mal, hast du nicht letzte Woche Geburtstag gehabt? Alles Gute nochmal. Wir könnten auch mal wieder, oder? Wir können doch auch wieder unsere Jungs zusammen trommeln und in den Wald gehen. Ja. Ist das so? Das ist ja klasse.
Also, sagen wir es mal so. Es gibt so, ich glaube, ja, ohne zu sehr ins Detail zu gehen da, es gibt ungeschriebene Gesetze. Also, grundsätzlich gilt, man trifft sich, man haut sich auf die Schnauze. Wer auf dem Boden liegt, auf den wird in den allermeisten Fällen nicht mehr eingetreten. Aber das gehört auch zur Wahrheit dazu, wenn du so einen richtigen Derby-Fight hast, wie meinetwegen Mainz gegen Frankfurt oder Lautern gegen Mainz oder sonst irgendwas, da sind natürlich die Emotionen krasser in den Leuten selbst, weil es ja auch so ein Mindset ist, was die sich selbst immer eintrichtern, ne? Das ist der größte Feind, so in Anführungszeichen, und da geht's dann auch schon mehrere Runden, aber das muss ich auch dazu sagen, Hooligan, kenne ich Hools aus Dortmund, aber Hooligan war nie mein Thema. Ich habe natürlich vieles mitgemacht, also aufgesogen, aber mitgemacht nie an einem Ackerfight und bin ich auch froh drum, ganz ehrlich. Weil irgendwo muss man für sich auch die Grenze ziehen können.
Ja. Du warst crazy. Immer der dann die am Boden lagen nochmal. Weil war ja Dortmund. Das war dann so, danke. Ja, Lutz kann ran. Ja. Lutz kann ran. Da liegen 10, da kann Lutz immer nachkriegen.
Apropos, hast du jetzt, um mal von dieser Gewaltthematik ein bisschen wegzukommen, hast du eine gute Derby-Geschichte bei den Blauen? UGE, und ich meine, da ist ja bestimmt auch ein bisschen Da hat's ja auch mal, gab's bestimmt mal eine kleine Rangelei oder so zwischen den Ultra-Gruppierungen. Das ist ja dann auch für die Ultras, glaube ich, das wichtigste Spiel im Jahr, wenn die mal aufeinandertreffen, ist ja aktuell nicht
der Fall. Ja, absolut. Ja, also Geschichten, als wir 2013 den Gästeblock neu verglast haben, das war nicht schlecht. das war wirklich überquellend und wo dann auch, ich weiß nicht, wie viele Fackeln angegangen sind. Lass es wirklich 40, 50 Fackeln gewesen sein. Das ist die Kraft der Masse, die Anfahrt an sich zu so einem Derby. Du stehst morgens auf, du hast Gänsehaut schon und du weißt, boah, dieses Knistern, was in der Luft ist. Und was bei mir und bei vielen anderen aus dem Dortmunder Umland vielleicht noch ganz interessant ist, ist die Anreise zum gemeinsamen Treffpunkt. Weil klar fährt man von Dortmund aus zusammen los, aber wie man nach Dortmund kommt, ist ja auch so eine Sache. Und da gab es auch schon Verfolgungsjagden und dann wurde aufgelauert und da waren üble Nummern bei. Aber Derbys haben natürlich immer einen ganz besonderen Stellenwert gehabt. Und ja, also es gibt so viele Storys, die mit den Blauen zu tun haben. Zur Ehrerhaltung, wenn es die gibt bei Gelsenkirchen, muss man sagen, die haben schon auch immer alles gegeben, was es gibt beim Derby. Ne? Das ist natürlich, dann kriegst du wirklich 100% von beiden Seiten. 100% von Dortmund, 100% von Gelsenkirchen. Ne? Das ist dann immer Augenhöhe, egal wie es sportlich aussieht.
Also. Das ist so drin, ne? Auch bei Lutz. Schalke sagt er nicht.
Nee.
Die Blauen. Das ist ein Wunder, dass er Gelsenkirchen.
Ja, ja. Das schon gefällt mir.
Gelsenkirchen Bismarck.
Ja, genau. Oh Mann. Ja, Wahnsinn. Also, das heißt, ja, in all den Jahren, okay, Champions League-Finale verstehe ich natürlich von der Wertigkeit. Nur ist denn noch eins dieser Spiele, vielleicht auch irgendein Spiel, wo jetzt vielleicht keiner dran denken würde? Weiß ich nicht, du bist nach Freiburg gefahren.
Ja, irgendwas Lustiges muss ja irgendwo passiert sein. Ja.
Oder in vielleicht auch eine Connection zu Frankfurt. Wie war es im Waldstadion? Also heute Deutsche Bank Park. Ist da wirst du ja auch deine Erfahrung gemacht haben. Stuttgart immer scheiße, weiß ich an alle Stuttgarter da draußen. Also Stuttgart ist kein Vergnügen. Nee. Oder die Polizei immer sehr, sehr nervig und ja, genau. Nur vielleicht hast du ja noch ein paar Impulse irgendwie, was du auf Plätzen in Deutschland zumindest erlebt hast, wo jetzt nicht sofort jeder dran denken würde, ach krass, dass das da los war. Oder was ist im Osten? Ich meine, du warst ja auch mal irgendwo im Osten wahrscheinlich unterwegs und das ist ja auch ein bisschen wilder da.
Ja, auf jeden Fall. ja, nehmen wir mal den Osten als Anhaltspunkt. Wir haben ja, wann war es? 2015 haben wir im DFB-Pokal gegen Magdeburg gespielt, falls du dich erinnerst.
Haben wir auch ein paar Fans hier, die zuhören. Ja, ein paar Magdeburger, ja.
Da war die Anreise.
Ja, ich erinnere mich. Wie war's?
Die Anreise war turbulent, sagen wir es mal so. Und die haben sich auch sehr teuer verkauft, weil der Wilde Osten, gerade was diese Dritt-, Viertliga-Vereine betrifft, egal ob es jetzt Magdeburg ist, ob es Hansa Rostock ist, Energie Cottbus möchte ich jetzt allein aus politischen Gründen schon nicht mehr dazu nehmen, weil das Kind ist im Brunnen gefallen, da brauchen wir auch mal nicht drüber reden. Die sind ja so heftig nach rechts abgedriftet, das ist ja nur noch eine rechtsradikalen Veranstaltung da. Aber Magdeburg und Rostock gerade, Dynamo Dresden, FSV Zwickau, das sind alles Namen, die spielen natürlich dritte Liga oder vierte Liga, aber fantechnisch auch ganz, ganz krass. Magdeburg hat praktisch bei unserem Spiel vom BVB da von Minute 1 bis 90 gezündet, Spruchbänder gezeigt, eine Lautstärke sondergleichen. Klar haben wir das sportlich locker für uns entschieden. Und dieses Spiel war ja so hoch Risiko, dass du keine Chance hattest, da irgendwie, ja, sagen wir mal, an Streitigkeiten oder an Handgemenge zu kommen. Da ist so viel Hundertschaft gewesen.
Das glaube ich.
Ich bin immer, ja.
Wo ich. Mach du.
Ich bin immer gerne in Mainz gewesen, im Altenbruchweg und dann das Stadion am Europakreisel. Ja gut, das ist halt so ein Baumarktstadion, ne? Das hat ein bisschen den Flair verloren dann. Das ist wie so ein Paderborn-Stadion, wie ein Augsburg-Stadion. Das sind einfach nur Schuppen mit Sitzplätzen so quasi. Das ist baulich auch einfach nicht schön. Aber Mainz und Frankfurt waren immer Highlights.
Nicht so wie in Frankfurt, ne, klar.
Und ja, kleine Story zu Frankfurt. Es gibt auf dem Weg ins Stadion gibt es so ein Wäldchen, da muss man als Gast durch. Der Spitzname davon ist.
Ja, ich weiß. Bin ich auch schon durch.
Krawäldchen. da wurde auch schon aufgelauert. Gut. Und ja, wie gesagt, Frankfurt ist krass. Frankfurt ist. Entschuldigung, ich will ja.
Da fällt mir zu Frankfurt noch ein Punkt vielleicht zwischendurch. Rasenballsport-Zuhörer Steffen, er war ja jetzt auswärts mit seinem geliebten VfB in Frankfurt, als es da ja auch zu diversen Scharmützeln mit der Polizei kam. Und der hat sehr abgefeiert, dass es anscheinend auf dem Weg zum Stadion in so einer Unterführung so einen lokalen Metzger gibt, der da die ganzen Würstchen durchbrät. Ich weiß nicht, Marco, ob man den kennt oder nicht. Ich habe da irgendwie keine Erinnerung dran. Ich war jetzt, glaube ich, 8 bis 9 Jahre nicht mehr in Frankfurt im Stadion. Deswegen ist das irgendwie eine lokale Größe, der Typ. Der hat da anscheinend die komplette Unterführung auf einer Seite nur Grills stehen und brät da eine Rindswurst nach der anderen durch.
Nee.
Ist das bekannt?
Sagt mir nichts. Also die S-Bahn-Station, okay. Stadion, da bin ich die letzten Male immer lang und da kommst du an den alten Dingern vorbei, aber nicht die Unterführung. Unterführung war, glaube ich, die Tramstation früher immer. Da gab es immer den Bratwurst-Walter. Institution, aber der hat, glaube ich, vor 1 oder 2 Jahren dicht gemacht. Aber
mal gucken, was.
Wie gesagt, ich habe ja auch nie in Frankfurt gelebt, war 16 Jahre in Berlin, von daher ist so meine. Es hält sich halt in Grenzen. Auch wenn ich war früher oft im Stadion, dieses Jahr 4-mal, aber. Leider nie Dauerkarte, geschweige denn, weiß nicht, so hier noch nicht mal alle 17 Heimspiele machen oder sowas, wäre auch mal ein Traum.
Ist aber irgendwann, viel Arbeit.
Wenn die Kinder groß sind, weißt du, dann hole ich mir so eine Dauerkarte hier, schön, dann ist.
Ja, ist viel Arbeit.
Ja, ist super viel Arbeit und super viel Zeit einfach. Es ist ein krasses Commitment. Wie gesagt, auch dieser Tag bei dem Bayern-Spiel, als ich mit meinem Vater da war, 9 Stunden waren wir einfach komplett unterwegs. Es ist einfach, ja, wir gehen um 15:30 zu einem Bundesligaspiel. Ja, da muss ich schon um 11 Uhr loslaufen Richtung Bahnhof. Ja. Das ist halt, das ist krass. Das ist einfach der komplette Samstag im Arsch. Ja. 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 Also was heißt im Arsch? Das war natürlich ein herausragendes Ereignis. Die Bayern aus München mit 5-5.
So, dass du jetzt hier platzierst, ist echt eine Frechheit.
Ja, weil ihr ja gegen die Bayern nie was zustande kriegt.
Ja, ist halt true so. Spoken, was sollst du sagen da?
Ja, wenn wir gerade schon bei den Bayern sind, Lutz, ich meine, Marco hat sie ja die Tage abgekultet, als sie dann in Frankfurt waren. Wie stehen wir denn zur Schickeria?
Aha. Ja, nee. Nee. ganz ehrlich, es gab bis vor, ich weiß nicht, 5, 6, 7 Jahren gab es Inferno Bavaria. Und das war praktisch, also du hast die Schickeria, kannst du vergleichen mit The Unity von der Größe her, kannst du vergleichen mit UF 97 aus Frankfurt. Das sind so die großen. Aber Inferno hat immer mehr Spaß gemacht bei den Bayern, weil die einfach auch so eine Nummer derber waren. Nicht gewalttechnisch, sondern einfach so von den Spruchbändern her und so. Und die Schickeria, ja, die haben ja auch politisch eine sehr dezidierte Meinung. Und ich finde, bis zu einem gewissen Punkt kann man das immer machen. Denn Politik, viele sagen ja, Politik hat im Stadion nichts verloren. Meiner Meinung nach ist das nicht so, weil das Stadion ist ja auch immer ein Spiegelbild der Gesellschaft. Da hast du ja zum Beispiel auf der Südtribüne vom Harzer bis zum Chirurgen bis zum Rechtsanwalt alles abgebildet und das ist überall so. Und bei der Schickeria, da sind es halt oft Themen, die politisch angehaucht sind, wo ich sage, das ist eine Nummer zu viel. Ähnlich sehe ich das auch bei Werder Bremen oder St. Pauli, das sind ganz klar politische Vereine. Und ich finde, es sollte nie in so eine Richtung abdriften, wo es dann meinungsmachend wird. Man möchte allem seinen Stempel aufdrücken als aktive Fanszene, das ist vollkommen okay. Und ich finde, die Schickeria macht es gut in dem Sinne, dafür, dass Bayern München der ja durchkommerzialisierteste Verein ist mit dem Brauseclub zusammen, den es eigentlich in Deutschland gibt, da haben sie eigentlich noch einen sehr guten Stand, weil sie trotzdem dieses Do-it-yourself, diesen Gedanken, noch komplett tragen. Ne? Und ich glaube, dass denen auch von Vereinsseite viele Steine in den Weg gelegt wurden und auch gelegt werden. Aber sie sind nicht meine Favorites. Aber ich wollte jetzt mal euch fragen, welche Gruppen sind euch denn vor allem im Gedächtnis geblieben, wo ihr sagt, okay, ich habe mit Fanszene vielleicht nicht so viel zu tun, aber die habe ich voll am Start.
Marco, willst du zuerst?
Boah, Gruppierung, also wie gesagt, ich habe die, München ist halt immer so, um es mal jetzt in Kontext zu sehen, München ist immer so nicht verhasst, aber es wird immer so runtergespielt, Klatschpappenpublikum in der Allianz Arena und so weiter, und mag ja auch sein, aber der Auswärtssupport, den fand ich extrem stark gegen Frankfurt, und das ist mir wirklich aufgefallen. Und ich glaube auswärts haben die Bayern einen starken Support, einen der besten in der Liga.
Ja.
So, das glaube ich einfach so. Und ja. das hatte ich auch oft nicht so auf dem Schirm, muss ich sagen. Und das finde ich cool. Weil auswärts, ich finde immer, daran lässt sich Fankultur wirklich ablesen, was du auswärts in den Block bringst.
100%.
Und das unterscheidet halt die Traditionsvereine in Anführungszeichen von den anderen, ja, von Leverkusen, gut, die haben jetzt einen Hype, die sind jetzt auch relativ gefüllt, aber von einem Hoffenheim, von Leipzig etc., ja, was war das letztes Jahr? Leipzig spielt Champions League Viertelfinale und geht mit 200 Leuten irgendwo hin.
Ja.
Denke ich mir, sorry, aber das kann nicht sein. Das glaube ich auch nicht, dass es in 50 Jahren anders ist. Glaube ich nicht. Mhm. Das ist sehr viel mit Emotionen, mit Auswirken der Fans auf den Verein. Und bei RB wird es immer so da sein, wenn sich ein Unternehmen zurückzieht, genauso bei Leverkusen, ein Unternehmen schließt die Tür ab, ist der Verein tot. Also, oder sie landen halt in der Oberliga, da wo sie halt fantechnisch hingehören. So,
ja,
bisschen weit abgeschweift. Aber genau, ansonsten die was mir noch, oder was mir so ist, vor allem international. Also England, das Spielgeschehen generell wird sehr viel mehr kommentiert im Stadion, finde ich geil. Aber auch da kriegst du gar nicht mehr so richtig die Fans hin, weil die sind dann, glaube ich, eher in der Championship, in der zweiten Liga und in unteren Ligen. Wenn du richtigen, authentischen Fan-Fußball in England mitbekommen willst, musst du, glaube ich, runtergehen. Ich war ja damals bei Menu gegen Tottenham. Natürlich fand ich es geil, im Old Trafford zu sein. Ich gucke aber nach links und rechts, war in irgendeinem Touristenblock, und da waren halt auch wirklich sehr, sehr viele Asiaten, und ich habe mich auch so gefühlt wie so ein Tourist, der sich das halt angeguckt hat. Und ich wusste, für das Ticket habe ich wahrscheinlich, oder es wurde mir ja geschenkt, es hat wahrscheinlich 200 Euro bei irgendeinem dubiosen Scheißanbieter, und eigentlich ist es nicht richtig gekostet, aber ich weiß halt auch nicht, wie ich anders mal mir den Traum erfüllen konnte, Premier League Fußball zu sehen. Lazio Rom, auch ein Stadio Olimpico, ein altehrwürdiges Stadion, kranke Fans, wirklich, also die haben wirklich einen an der Rasse.
Hammer.
Das war im Nachgang auch viel zu gefährlich, da reinzugehen. Ich habe ja eine Karte auf der Gegentribüne, auf einmal rollen die da Transparente aus, indem ich so, ich dachte Kurve Nord ist hier die schlimmsten, aber in zweiter Halbzeit rennen 50 Vermummte an mir vorbei, und ich denke so, wenn die wüssten, dass ich für die Eintracht bin. Also, ja. Ich, keine Ahnung, ich glaube, dann
Kopf kürzer.
Dann wäre ich mit Glück im Krankenhaus aufgewacht.
Stimmt, das hast du erzählt
wirklich.
In der Folge.
Ja. So. Ja, ich habe mir damals bei Viagogo, glaube ich, Tickets geholt, weil ich gesagt habe, okay, letztes Spiel, das geilste Los, Europa League, das machst du nicht oft, da fliegst du hin. Deutsche hatten gar keinen Zutritt, wir haben unsere Persos im Hotel gelassen, haben gesagt, wir kommen aus Frankreich, wir sind einfach nur so in Rom und haben gesehen, hier ist irgendein Spiel, und kamen dann wirklich ins Stadion rein. Ich mich natürlich in Ast gefreut, aber als ich in der Halbzeit pinkeln musste und da zwischen den Hardcore-Italienern stand, habe ich mir gedacht, ey, hoffentlich quatscht mich keiner auf Italienisch an, sonst hast du direkt 10 Fäuste im Gesicht.
Das hätte
aber
passieren
auch da,
können.
Stimmung halt, ja, natürlich, total. Stimmung halt auch sensationell, ja, also auch richtig geile Fans. Marseille, auch absolut gestörtes Pflaster, aber was das Velodrom, wenn das ausverkauft ist, und wenn die gegen PSG, dann ist ja Mord und Totschlag,
ja.
Aber PSG auch eine Ultravereinigung, die einfach bei Messi und Neymar vorm Haus campen und die praktisch irgendwie wegmobben. Also die haben auch, PSG ist zwar ein gekaufter Verein, der sich da wieder hochgearbeitet hat durch fremde Millionen, Milliarden, aber auch die haben eine Fankultur, die sehr, sehr alt ist und die sehr, sehr mächtig ist und teilweise auch grenzenüberschreitend ist. Das ist halt auch generell so, ja, bei krassen Fankulturen, da gibt es halt auch manchmal so ein bisschen, die sind halt manchmal so ein bisschen edgy.
Ja.
Dynamo Dresden auch, da sehe ich so oft, dass das ganze Stadion einfach eine Choreo macht. Das war doch gegen euch, glaube ich, oder? Dortmund, Dortmund 2, Dynamo Dresden.
Ja. Ach so.
Als sie da mit 18.000 Leuten ins Stadion gekommen sind und genau. Sowas. Also ja, jetzt ziemlich viel gelabert, aber das sind so die Fangruppierungen, die mir so spontan jetzt auf die Frage kommen.
Ja, voll.
Muss ich gar nicht mehr so viel ergänzen, glaube ich. Also natürlich Boys Köln.
Ja, stimmt.
Und Wilde Horde. Das ist natürlich auch einfach aus, wie soll ich sagen, freundschaftlichen Gründen. On top, ich habe 10 Jahre in Stuttgart gelebt, Kommando Karstadt 97.
Puh.
Allgegenwärtig da. Ja, gerne, kurze Meinung
dazu. Oh ja, das sind Insights, die wir nicht das haben. Ist, warum ist hier
U? Ja, hier hören ein paar Stuttgart-Fans zu, gerne. Was los?
Ja. Also, ich weiß nicht, wir hatten ja sogar mal einen von Schwabensturm, einen bei uns in der Uni.
Ich nehme nochmal einen Doppelbock auf hier.
Rein damit.
Ja.
Der hat.
Ja. Ach, übrigens, daher kennen Lutz und ich uns von der Uni.
Genau.
Na, das habe ich, glaube ich, gar nicht eingangs erwähnt. Deswegen. Und wen hatten wir da? Was? Das habe ich gar nicht.
Hattet ihr beide einen Nebenjob als Facility Manager?
Ja.
Ja. Ah, okay. Ja, ich habe gefegt und er hat.
Ich habe das Kehrblech gehalten.
Ja. Genau.
Ja.
Also.
Es gibt ja eine Story zu Stuttgart. Und zwar sind denen ja mal ein paar Fahnen abhanden gekommen, an der Zahl so 20. Und die sind ja dann auch in der Saison 2016, 17 war es, glaube ich, in Dortmund wieder aufgetaucht. Und seitdem ist das die Art und Weise, wie sich die Fahnen beschafft wurden, da wurde dann auch lange drüber gestritten, möchte ich auch gar nicht so ins Detail gehen. Aber
doch, ich schon. Also jetzt nicht vielleicht konkret auf diesen Fall, aber ich habe allgemeine Fragen zu diesem Ich klau dir was Ding. Also erstmal, wenn die Fahne geklaut wird, ja, muss sich die Vereinigung auflösen, richtig?
Sollte, tun aber viele nicht, wie zum Beispiel Stuttgart.
Okay.
Also
dann habe ich die nächste Frage. Diese eine Fahne. Wie kommt die zu einem Spiel? Wo wird die gelagert? Gibt's da neben dem auf die Fresse-Minister auch ein du bist der heilige Gral-Minister und du hast unsere Fahne und du hast sie mit allem zu verteidigen und du musst sie jeden Tag an einem anderen Ort deponieren, damit sie auf keinen Fall geklaut werden kann?
Ja, es ist so. Also
so einfach.
Fantastisch, wie viele Jobs es gibt innerhalb so einer Gruppierung, oder? Der auf die Fresse-Minister, der heilige Gral-Minister, der Kapo. Das ist ja klasse.
Also, das auf die Fresse-Minister, das Wort merke ich mir auf jeden Fall, das ist überragend. Es gibt, sagen wir mal so, es ist so ein Stück weit schizophren, kann man beinahe sagen, denn es kümmert sich nie nur eine Person um die Fahne, weil es könnte ja sein, dass auch die beobachtet wird. Es gibt Späher, ne? Das kann man auch wirklich so sagen. Es gibt zum Beispiel...
Späher, klasse!
Es gibt Leute, die gucken, wer wo unterwegs ist. Es gibt Leute, die machen Fotos vom Block, wer welche Fahnen einpackt und so weiter. Das heißt, es geht reihum. Und ich glaube, das ist keine Interna, die ich hier erzähle, denn das wird sich in den Szenen in Deutschland nicht groß unterscheiden. Die kommt immer auf anderem Wege. Es ist nie nur eine Person, aber die werden natürlich gehütet wie Augäpfel, diese Fahnen. Aber
wo sind die? Wo sind die? Sind die einfach bei einer Privatperson zu Hause? Sind die in dem Ultra-Versteck? Weil das Ultra-Versteck oder da, wo die Fan-Utensilien sind, ist ja eigentlich viel zu offensichtlich. Da kannst du ja so ein Heiligtum nicht liegen lassen, oder?
Nein, es gibt Tresore. Ganz klar. Und weil, ja.
Geil.
Es ist
Bankschließfächer. Ja,
zum Beispiel, viele Leute, die sich mit dem Derby zum Beispiel auseinandersetzen, die wissen, die Räumlichkeiten von Ultras Gelsenkirchen befinden sich in der Daimlerstraße in Gelsenkirchen. Da ist das Haus und da lagert man natürlich nichts, was irgendwie von Wert ist, weil da kannst du ja immer einbrechen. Ne? Und das ist...
Gut, deswegen liegen da die ganzen Schalke-Utensilien.
Ja. Also, ja, das läuft quasi so, wie du es schon mehr oder weniger gesagt hast, ja. Immer gehütet wie ein Augapfel, immer super. Mit mehreren, immer auf verschiedenen Wegen, nicht immer nur Auto, sondern auch mal, ne? Ja, also es ist krass, wirklich krass.
Wahnsinn. Okay, krass. Wen ich noch in Erinnerung habe, ist, ich glaube, sie Hertha Harlekins. Hießen die so?
Ja.
Ja, heißen die so? Die heißen so. Die haben nämlich ein Jubiläum gefeiert, da war ich im Westfalenstadion und da haben die ganz schön Bambule gemacht im Gästeblock, sich richtig mit den Ordnungskräften da angelegt. Und da stand das Spiel, glaube ich, auch kurz vor Spielabbruch, weil ich weiß nicht, was 15 Jahre oder was sie da gefeiert haben vor 5-6 Jahren oder so, ist mir jetzt gerade noch spontan in den Sinn gekommen. Ja, dann UGE natürlich, Ultras Frankfurt. Ich weiß gar nicht, wer steht denn bei Frankfurt? Genau, wer steht denn da, welche Ultra-Gruppierung gibt es denn bei den Frankfurtern noch? Kenne mich da gar nicht so aus, ich kenne nur die.
Die Drooks?
Habe ich mich gerade gefragt.
Gibt's noch?
Okay.
Und, ja.
Marco, hast du schon mal was von denen gehört?
Drooks, D-R-O-O-G-S, die stehen rechts, also wenn man auf die Nordwestkurve schaut, rechts von UF. ich weiß aber okay. Inzwischen gar nicht.
Nee, gefühlt ist das immer nur UF, also auch in den Choreos und so weiter, da ist ja immer UF 97, das ist allgegenwärtig.
Ja,
so.
Also ich könnte dir jetzt auch nicht sagen, ob es immer noch eine eigenständige Gruppe ist oder ob das inzwischen eine Sektion ist von Ultras Frankfurt, aber ja, UF ist die Gruppe und dann hast du natürlich auf Hul-Seite BN, Brigade Nassau.
Ja.
Und ja.
Ja.
Ja,
ja gut.
Boah, der Hinteregger gerne mal so ein Hoodie von abschließend.
Ja, genau, Brigade Nassau. Stimmt, da hast du mich auch sogar kontaktiert, als du da irgendwelche Bilder gesehen hast. Ja. Und natürlich Hansa. Ne? Hansa natürlich jetzt auch in den letzten Wochen. Wir haben hier ein paar Hansa-Zuhörer, die Jungs von der Kogge und Mädels. Da natürlich auch immer ein bisschen auf sehr schmalem Grat unterwegs, um es mal noch wohlwollend zu formulieren.
Ja.
Wilde Dinge teilweise, natürlich dann auch gegen Erzrivalen wie Pauli und so. Da wird schon ordentlich was abgefackelt, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, finde ich dann nach wie vor total, total spektakulär, was sie da abziehen. Ich habe noch eine Frage. Wenn wir in die Nibelungen oder in die Niederung des deutschen Fußballs absteigen. Ruhrgebietsfußball.
Ja.
Wir reden über RWE, wir reden über Wattenscheid, wir reden über Bochum, Duisburg, über all die ganzen Vereine, die in all den Ligen unterhalb des, also Duisburg geht wahrscheinlich jetzt bald irgendwann wieder runter. Was ist denn da, also gerade Essen. Essen finde ich halt wirklich crazy. Also erstmal, wie viele Leute da noch stehen, was da auch noch an aktiver Fanszene so betrieben wird. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du da noch was zu sagen. Hast du Erfahrung mal mit Essen gemacht?
Ganz kurz, ja. bevor Lutz auf Essen eingeht, ja. Ich gucke immer mit meinem Vater und seinen Freunden die Eintracht. So. Und ja. Einer davon, der auch zufälligerweise mein Nachbar ist hier, ist wirklich Essen-Fan. Also wirklich stimmt. Noch von früher.
Kenn ich auch.
Und genau, der ist richtig, der guckt, der zieht sich auch, der trifft, der kommt nicht nur zu uns und guckt die Eintracht, sondern der guckt auch zu Hause alleine jedes Essenspiel. Finde ich klasse. Finde ich geil.
Ja, er ist ja. Auch Fan.
Deswegen, ja. Gib da gerne nochmal Hintergrund zu deinem Wissen zu RWE. Ja.
Also Essen, grundsätzlich gibt es ja wirklich schon eine ewig lange Fanfreundschaft, die aber nicht zwischen den Szenen besteht, sondern allgemein zwischen dem BVB und Rot-Weiß. Die gibt es ja schon ewig. Mhm. Die wird in dem Sinne gar nicht so aktiv ausgelebt. Also man weiß, man hat einen gemeinsamen Gegner, das sind die Blauen. Das ist immer so der Konsens, auf den sich jeder einigen kann. Aber was in Essen abgeht, gerade mit den Ultra-Gruppierungen, Ultras Essen haben sich aufgelöst vor ein paar Jahren. Und daraus entsprungen sind dann die Freaks, die Root Boys und die Vandals. Und auch da, Freaks die größte Gruppe, Root Boys so, ja, das, was in Frankfurt die Drooks sind oder was Dortmund seinerzeit die Jubos waren, größenordnungsmäßig. Und dann gab es halt die Krassen, die Vandals. Die haben sich, glaube ich, auch erst 2014 oder 15 gegründet. Und die sind wirklich, also das sind halt wirklich, die sind krass. Ich glaube, von denen darf noch genau eine Person ins Stadion, damit irgendwie die Fahne noch hängen kann. Und der Rest hat, glaube ich, komplett Stadionverbot. weil die nur drüber gehen. Und das waren halt auch wirklich dann Sphären, wo man gesagt hat, okay, das ist, wenn du wirklich nur noch auf gegen die Cops bist und gegen den Verein und so weiter, irgendwo musst du dich ja noch identifizieren. Und das war auf jeden Fall die üblere Riege von den Essenern. Aber grundsätzlich habe ich auch große Sympathien für die, klar.
Okay, wo wir gerade bei Strafen schon sind, das würde mich natürlich schon sehr interessieren. Du hast das die Tage mal angerissen. So eine Fackel anzünden im Stehplatzbereich, so eine Pyro, was wir ja regelmäßig erleben, sei es im Waldstadion, sei es im Westfalenstadion, sei es im Neckarstadion oder was weiß ich wo. Was steht denn da drauf? Zumindest bei uns. Du kannst ja wahrscheinlich nur über Dortmund reden und weißt, was da so der Strafenkatalog ist. Was bedeutet das, wenn sie dich erwischen, so ein Ding anzuzünden?
Also das bedeutet per se eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz. Das heißt wirklich so. Das wird auf jeden Fall zur Anzeige gebracht bei der Polizei. Und dann kommt es, glaube ich, einfach darauf an, wie viel du schon auf dem Kerbholz hast. Aber per se kostet es erstens ein Schweinegeld für den Verein. Und es sind 3 Jahre Stadionverbot mal mindestens. 3 Jahre. Und
Drei Jahre.
Was? Und es gibt halt Leute,
krass,
die das auf sich nehmen. Natürlich wird versucht, sich zu vermummen, aber irgendwie kriegt man immer raus, wer war das war.
Wie jetzt auch, halt. Bei der Fülle an Fackeln, die wir jetzt in den letzten 2-3 Jahren, seitdem die Pandemie so ein bisschen überwunden wurde, die kriegen die doch nicht.
Die kriegen nicht alle.
Oder
die kriegen
doch
nicht alle, aber die kriegen schon Leute. Und jetzt kommt es ein bisschen drauf an. Also die können vermummt sein.
Ach, krass.
Aber es gibt zum Beispiel sogar Leute, die kennt ihr aus dem OP, diese Schuhüberzieher? So blaue Einmaldinger, praktisch wie Masken für die Schuhe.
Das ziehen die
sich an, weil es gab schon Leute, die wurden aufgrund ihrer Schuhe identifiziert beim Abfackeln.
Ja, klar.
Ja.
Kleidung, ja.
Genau, klar. Das. Und
krass.
Das, ein paar kriegst du immer. Wahnsinn. Ja.
Wie viel haben wir im Moment? Weißt du ungefähr, wie viele Leute stehen auf dem Stadion, also Sektion Stadionverbot? Wie groß ist das bei uns ungefähr? Hast du da ein Gefühl?
Also mein letzter Stand waren so dreistellig auf jeden Fall. Ich glaube so 150 über alle Gruppen verteilt.
Ja, Sektion Stadionverbot, ja, ist schon keine kleine Sektion.
Was machen die? Treffen die sich und gucken zusammen?
Ja, also meistens ist es dann so, dass die trotzdem zu allen Spielen mitfahren. Und dann zum Beispiel...
Ach, die fahren sogar mit?
Ja, die fahren mit, die fahren mit. Weil die trotzdem am Start sein wollen.
Klar, im Stadion, nicht Stadtverbot.
Ja, genau.
Stehst halt vorm Stadion.
Ja, aber auch da, also ohne da jetzt ganz tief ins Detail gehen zu wollen, da könnten wir noch 5 Stunden drüber reden. Es gibt aber auch Leute, die sind so krass unterwegs, die haben Meldeauflagen. Die müssen sich am Spieltag 2 Stunden, bevor das Spiel anfängt, je nachdem, wo es ist, müssen die sich bei der örtlichen Polizeistation melden, dass sie auch nicht auswärts sind. Das ist ja.
Seid doch mal leise im Hintergrund. Jetzt seid doch mal leise im Hintergrund. Ja, ich bin zu Hause. Wie läuft das?
Ja, das ist krass.
Okay, Wahnsinn.
Scheiße, Bahndurchsage. Nächster Halt, Frankfurt. Nein, nee, ich bin in Dortmund.
Nee, die müssen alles schon gut auf der Wache auftauchen. Die müssen auf der Wache auftauchen und
ach, krass,
dann ihren Ausweis hinlegen. Ja, das bist du.
Ah, das bei jedem Spiel, Wahnsinn.
Also ich weiß auf jeden Fall, dass es international so war, weil man den Leuten sonst nicht beigekommen ist. Und ich denke, das wird nicht in Dortmund, nur in Dortmund so sein, sondern überall, weil es ist ja auch für die Polizei, nenne ich es mal, Best Practice, sowas zu machen, ne? Ist natürlich nicht Best Practice, was man darüber denkt, aber ja. Also ich sag mal so, wenn du es so weit gebracht hast, dass du dich bei der Polizei persönlich melden musst, damit du nicht zum Spiel fährst, dann hast du auf jeden Fall schon was angestellt, ne?
Ja, absolut. Also Wahnsinn. Krass. Wahnsinn. Ja, du warst aktiv in der BVB-Fanszene über 10 Jahre und Marco hat sie auch hier hart abgekultet. Bist du auch für Ultras für die, Ultras für die Amateure oder wie hast du es gefahren? Also für unsere zweite Mannschaft in der dritten Liga.
Ultras von die Amateure.
Hast du da von die Amateure, genau so.
Ja, die haben ja leider ihre Aktivitäten eingestellt. Aber ich konnte noch ein paar Kleber für euch besorgen. Ich will ich nehme jetzt einfach die Überraschung vorweg. Die muss ich euch nur noch postalisch zusenden.
Geil.
Ja. Das habe ich schon noch gemacht.
Ja, übrigens, Lutz ist auch dafür verantwortlich für all die Kleber, die, sagen wir mal so, in der Einfahrt von dir
waren.
Waren? Och, Mensch. Also hast du wieder Platz geschaffen? Hast du Platz geschaffen? Für weitere Kleber.
Ultras von die Amateure würde ich ganz oben
hinlegen. Nice.
Von dir. Ja, das ist auch eine Rarität. Gibt's ja nicht mehr. Gibt's ja nicht mehr, leider. Das ist schon was Geiles. Okay, und hast du ein paar Drittligaspiele mitgemacht oder Regionalliga oder wo warst du mit
dabei? Ja, sowohl als auch. Ich war beim Aufstiegsspiel dabei in der Regionalliga West, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern, denn da hatten wir eine Choreo, die hieß Simply the Best in Regionalliga West. In Wuppertal. Und dann sind wir auswärts nach Wuppertal asozial gefahren und da hat's auch geknallt. Schön mit der Schwebebahn in mitgemacht, ja.
Okay, wow. Okay. Wuppertal.
Ja,
sind die gut organisiert.
Wuppertal
SV dann.
Ja, Wuppertal ist auch nur noch ein Schatten seiner selbst. Die hatten, glaube ich, mal mehr Szene. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch eine haben. Also in den Niederungen, ohne das Böse zu meinen, bin ich aber auch nicht dabei.
Ein Schatten seiner selbst. Wuppertal, wo ist denn Wuppertal?
Wo ist denn Wuppertal?
Ja, was ist denn Wuppertal?
Wuppertal ist keine kleine Stadt, mein Freund. Ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner die haben.
Boah, 200.000?
354.
Über?
Boah, die haben mehr.
354?
Ja, das ist auch eine große Studienstadt.
Ja, eben. Das kann,
ja, aber warum sind die denn, die sind ja gefühlt seit Ewigkeiten nicht mehr auf dem Radar.
Nein.
Ja, das ist korrekt.
Die haben, glaube ich, noch einen, der da...
Zwischen Dortmund und Solingen, ja.
Die haben da noch einen, der da so ein bisschen Kohle reinpumpt, damit sie die Liga ungefähr halten können. Das ist irgend so ein Multi, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, wer es ist. Aber Wuppertal hatte natürlich auch ein bisschen das Problem inmitten, ja, also ein Örtchen weiter bis halt in Düsseldorf, dann kannst du nach Düsseldorf fahren, ne? Und oder fährst halt nach Essen oder sonst irgendwo hin. Also ist auch schwer.
Oder Köln.
Ja, genau.
Genau. Dortmund, Bochum. Ja. Liegt da mit drin. Okay, verstanden. Ja, interessant. Mich würde auf jeden Fall noch interessieren, Marco, ich weiß nicht, ob du auch ein paar Fragen gleich noch hast. Auf jeden Fall. Du bist schwarz-gelb geprägt, du hast da deine prägendste Zeit verbracht, vor allen Dingen. Mal abseits jetzt von Borussia Dortmund, wer ist denn die aktivistischste oder die umtriebigste Fanszene in der Bundesliga, in der zweiten und in der dritten Liga? Das würde mich interessieren. Ohne dass du natürlich jetzt hier dich von dem Südhessen hier beeinflussen lässt.
Ich mache das komplett wertfrei. Neben dem absoluten Topclub Borussia Dortmund, der immer bei mir überall auf Nummer 1 ist, das sollte man vielleicht auch mal dazu sagen, sind es in der ersten Liga.
Wunderbar.
Ist es die Eintracht? Von
SG Eintracht Frankfurt! Ja! So sieht es aus. Da habt ihr es gehört, liebe Rasenballspieler. Ihr habt es gehört aus den Worten, aus dem Mund eines BVB-Fans. 10 Jahre lang aktiv für die Ultraszene Dortmund. Eintracht Frankfurt, ganz klar auf Platz 1. Nimmt man
die auf 2, ab, ne?
Nimmt man die Fanbrille ab, strahlt der ganze Glanz von Eintracht Frankfurt unangefochten auf Platz 1. Vielen Dank, lieber Lutz. Und das war's mit Folge 180 Rasenballsport. Tschüss, ihr alle. Wir sehen uns im nächsten Jahr.
Noch nicht durch, nein.
Nein, okay. Ganz kurz dazu. Also ich war durch meinen besten Freund, der damals in Mainz studiert hat, viel in Mainz. Also wirklich sehr, sehr regelmäßig. Wenn man schon mal da unten war, dann ist man entweder im Bruchweg gegangen oder man ist mal nach Frankfurt gefahren, also ins Stadion oder zum Feiern. Und ich finde, es gab eine geile Aktion von Frankfurt-Fans. Es gab um die Zeit rum, das muss so 2009, 2010 gewesen sein, eine kleine Gruppe aus Frankfurt, die nennt sich die Honduras Gang. Wo der Name herkommt, keine Ahnung. Aber die haben mal eine Choreo geklaut.
Honduras.
Von Mainz.
Was?
Und haben diese Choreo, die Mainz vorbereitet hat, im Mainzer Fanblock. Also die Frankfurter haben die Mainzer Choreo im Frankfurter Fanblock in Mainz gezeigt. Die haben dieses Ding gezogen. Nein. Niemand weiß, wie das funktioniert hat. Diese Gruppe ist
Marco,
ich weiß, ich krieg's gerade.
Die Honduras.
Ich krieg's gerade nicht mehr so ganz beieinander. Nee. Oder du hast du Google an?
Ja, hier, wie Frankfurt eine Choreo in die Mainzer Heimkurve
schmuggelt. So rum war's, Entschuldigung.
Der Saison 2012-2013.
Yes.
Anlässlich des 108. Vereinsgeburtstags von Mainz schmuggeln einige SGE-Anhänger eine Blockfahne in die Heimkurve der FSV-Fans.
So war das, Entschuldigung, so rum, yes. Das ist.
Nur wie macht das Sinn, wenn ich fragen darf? Wieso klauen die und legen die den in den Heimbereich? Einfach nur zu sagen, okay,
nein,
wir haben sie euch gezogen und.
Wie oder? Besser, weißt du, was auf der Fahne stand? Im Mainzer Fanblock. Mainzer Hurensöhne. Honduras Gang.
Yes, so.
Honduras Gang.
Du hast vollkommen Mainzer recht. Danke, dass du es gegoogelt hast.
Honduras Gang. Sensationell.
Ja, so rum, sorry, ja.
Direkt. Oh, das ist ja wirklich klasse.
Das war wirklich krass.
Fantastisch. Boah, ist das bitter. Das ist doch genauso wie dieses Fernzünden. Das ist jetzt auch
Hannover Braunschweig
dieses Jahr, ja, ja, genau. Ja. Hochbitter.
Aber
im Gästeblock die gegnerische Farbe.
Aber ganz ehrlich, da sind wir auch beim Thema, Stefan, wir hatten kurz drüber geschrieben, wenn du anfängst mit Fernzündern zu hantieren. Also es hört sich halt auch für den 0815-Fan, so will ich es mal nennen, es hört sich doch einfach nur krass an, oder? Fernzünder.
Ja, ich muss auch sagen, da kannst du auch nicht so viel ändern. Ne? Also du hast ja halt irgendwie clever angebracht im Vorfeld, das ist dein Stadion und dann geht schon irgendwie. So eine Fahne muss ja irgendwie, also du musst die ja in den Block bringen, du musst die ausrollen, du musst darauf hoffen, dass da keiner irgendwie das checkt, sonst kriegst du da auf die Fresse. Das ist schon mal nochmal ein anderes Level, aber ja, gut.
Ja, vor allem, genau, das ist schon stark. Wahnsinn, okay.
Ja.
Zweite Liga.
Zweite Liga, ja, wenn man sich an der Tabelle anguckt, also ich finde HSV, gerade die Castaways, die sich da gegründet haben aus der alten Chosen Few und Ultras Hamburg, die machen einen blitzsauberen Job. Ich finde.
Welche sind das, die nach oben gezogen
genau,
sind in den Oberrang?
Genau. Sorry.
Ah, das sind
ja,
die?
Clique du Nord heißen sie inzwischen, nicht mehr Castaways. Sorry. Ja, genau, die hochgezogen sind, genau.
Warum heißt nicht Clique du Nord?
Was ist das für ein Name?
Ja, Clique du Nord, also die Bande aus dem Norden. Das ist der französische Begriff.
Ach, ja, aber.
Ja, natürlich, französisch. Ja, gut, dann kannst du auch Arabisch nehmen.
Ja, aber warum heißen die Desperados in Deutschland Desperados? Es hat ja einfach auch so ein. Hat ja was Besonderes. Ne? Oder, gerade, ja, Frankfurt, Frankfurt nicht, Hamburg, da. 1860 finde ich unter den Umständen da die Giesinger Löwen auch super vom Support her. Ich glaube, St. Pauli ist ganz gut, aber die kann ich halt überhaupt nicht ab. Dementsprechend, da möchte ich kein Urteil zu abgeben. Die sind für mich, also klar, Millantor, schönes Stadion, schön klein, Backstein, aber ansonsten kann ich mit Pauli überhaupt nichts anfangen, auch wenn die, glaube ich, fantechnisch ganz gut sind. Ja, und ansonsten, ich finde, was eine sehr große Strahlkraft hat in den unteren Ligen, Rostock. Action Connection, Subtras Rostock.
Ahu!
Ahu! Die haben letztens, ich finde, das ist halt einfach so ein, darf ich es auf gut Deutsch sagen, so ein Eier auf den Tisch-Move. Die sind nach Magdeburg gefahren und haben einfach den Gästeblock tapeziert. Mit Tapete und Tapete.
Ja, habe ich gesehen. Mit so einer Couch. Mit so einer Couch. Da hat eine mit der Sturmhaube genau. Hat er sich da drauf gelümmelt auf so einem Sessel und vor ihm diese Tapete.
Ja.
Das ist ein sensationelles Bild. Stefan, kennst du das Bild?
Ja. Das ist so ich habe das auch gesehen. Ja.
So einfach so. Ja, ihr meint, wo ihr wärt hier zu Hause? Ey, wir machen es uns hier mal richtig gemütlich. Das ist der so Wohnzimmer. Nice. Ne? Ja. Ehrlich, das fand ich Hammer. Und die haben zum Beispiel auch, wir haben ja vorhin von den Spähern gesprochen, die haben eine eigene Zaunfahne, Späher, da steht dann Späher und unten drunter auf der Suche nach den Gästefans. Das ist gut,
ja.
Rostock.
Das ist top. Der passende Einsatz, Ahu, muss ich vorlesen, denn Stefan, wir hatten Christian, unser alter Uhu-Fan. hat uns ja auf Insta geschrieben.
War Christian nicht auch Magdeburg-Fan? Wir haben doch auch einen Christian, der Magdeburg-Fan ist. Aber gut, mach mal.
Ja, gut, ich lese mal vor. So, besinnt nach der letzten Folge. Besinnliche Feiertage euch Zweien und euren Familien. Schön, wie ihr zum Abschluss der letzten Folge an Erich gedacht habt. Ehren-Erik, jawohl. Und auf eure 200. Folge bin ich sehr gespannt. Schöne Idee mit der Kneipe. Ahu, Rasenball, Sport, Ultras. So, dann habe ich natürlich geschrieben, ja, danke dir, frohes Fest auch euch. Habt ein paar schöne Tage und auf ein tolles Fußballjahr 2024. 200. Folge, kommst du nach Münster, oder? Jetzt hat
Sagen wir mal so, okay.
Wenn das Datum passt, sind wir dabei. Aber du weißt ja, Frau, Kinder, Fußball und den Job zu organisieren ist nicht so einfach. Als ihr das angekündigt habt, und das ist so geil, stell dir das vor, Stefan, wir setzen uns hier digital zusammen und labern einfach Scheiße über Fußball. Und dann schreibt, als ihr das angekündigt habt, bekam ich gleich eine Nachricht, ob wir nach Münster fahren, um uns Deutschland gegen Schweiz anzuschauen. Ist das geil?
Münster liegt halt auch ganz gut, ja, für die norddeutschen Freunde da oben. Ja, also
sensationell. Also bitte, bitte.
Und ich wühle da mit Lutz gerade an der Lösung.
Ja, perfekt. Lass uns das machen. Das ist so geil. Das Event, 200 Folgen Rasenballsport mit unseren Liebsten. Ja.
Ja.
Und
ja,
Lutz?
Wir finden da schon eine Lösung.
Lutz bringt
ja, Lutz kommt auch.
Hat bringt
auch
den Heiligen Gral, alle wichtigen Fahnen aus der Südkurve mit.
Am Arsch die Räuber.
Und dann kann ich da mal, ich kann aber schön mit Edding meinen Namen draufschreiben. Liebe Grüße, Marco. Alles Gute auch privat. Ja,
genau. Alles Gute auch privat. Okay, ja, eine Frage nur in der zweiten Liga. Was ist mit Lautern? Da kann ich nicht einfach so drüber gehen.
Oh, Lautern Schweine.
Ja, findet Marco natürlich scheiße. Nur
klar findet er die Scheiße.
Kann man schon mitarbeiten, oder?
Ja, kann man auf jeden Fall, klar, hier kann man auf jeden Fall mit einarbeiten. Ich weiß nicht, wann sind die eigentlich runtergegangen? 13, ne? 2012, 2013 sind die, glaube ich, abgestiegen. Ich habe auf jeden Fall eine Fahrt auf dem Betze mitgemacht. Ding ist nur, da hochzustiefeln, da brauchst du ja zwei Lungen für, da auf diesem Berg.
Das sieht der. Das wäre nichts für dich, Marco. Deswegen findest du die Scheiße. Marco, eben. Als U-Neu dann. Als
Stadion U-Neu machen wir das. Unerreichbar für mich.
U-Neu, als U-Neu machen wir das. Ja.
Nein, ach, Lautern.
Geil.
Ist auf jeden Fall auch, sind Top-Truppen am Start, ganz klar. Waren ja auch immer stark, muss man dazu sagen.
Wie heißen denn da die Truppen, weißt du das?
Boah, Generation Lucifer, weiß ich gar nicht, ob es die noch gibt. Das war immer so geile
Namen. So geile Namen.
Ja, weil die auch den It's in the name, der Teufel, die roten Teufel.
Mhm. Ja, ja, klar.
Und dann gab es noch irgendwie auch irgendwie Red Inferno, irgendwie, da bin ich, muss ich sagen, Lautern bin ich nicht so ganz auf dem neuesten Stand. Aber damals auch schon immer stabile Truppen gehabt, ganz klar. Und vor allem Hooligan-mäßig hatten die natürlich mit ihrer Verbandelung mit dem VfB, Neckar-Vils auch immer was zu sagen, was die Hooligan-Treffen betraf. Ne? Hatten ja auch so eine gute Konecki.
Oh, Hooligan-Treffen? Also Konferenz der Hooligans das? Oder was?
Nee, aber es gibt ja auf Hooligan-Ebene eine Freundschaft zwischen VfB Stuttgart und dem FC Kaiserslautern. Aber das ist eine alte Connection, wo ich auch nicht mehr weiß, ob es die noch gibt. Die Leute, die ich davon mal kennengelernt habe, die waren halt auch zu dem Zeitpunkt schon Ü40. Das heißt, die sind jetzt auch Ü50. Da bin ich nicht mehr auf dem neuesten Stand, da bin ich ganz ehrlich, was Lautern jetzt betrifft.
Okay. Aber alles Gute nochmal, 25 Jahre Aufsteigermeister.
Jo,
stimmt.
Jahr.
98,
ja? 97, 98.
Ja,
das war schon krass, das wird es ja nie wieder geben.
Mit Ballack damals noch, Crunchips als Sponsor.
Das ist geil. König Otto habe ich auch noch in guter Erinnerung gerade gehabt, als wir über Essen gesprochen haben. Da lebt er nämlich gerade. Also
kommt er auch daher oder nicht?
Mein Otto müsste... er kommt aus Essen und ist auch wieder dahin gezogen. Und ich weiß nicht, er geht doch auch stabil auf die 90 wahrscheinlich jetzt schon zu oder so. Also schon geil. Ja, krass. Ja,
den hat man natürlich und, durch 2004 und die EM noch, ne? So auf dem Schirm mit Griechenland.
Ich muss mal gerade gucken, wie alt ist denn Otto Rehagel?
Ü80 auf jeden Fall, oder?
Otto Rehagel.
Ja, klar.
Baujahr 38.
Guck mal, 85.
Alter Schwede. Ja, Wahnsinn.
Ja, das ist krass, eine Ansage. Ey. Der ist ja auch gefühlt nicht gealtert.
Ja, war 2000.
So vom Gesicht her.
Ja, ja, wenn du überlegst, aber er ist auch schon 11 Jahre raus, ne? 2012 war noch bei der Hertha. Stimmt. Und dann war die letzte Station. Also ist schon ein bisschen raus. Schon interessant. Auch so, ich habe irgendwie gelesen, Beckenbauer ist gerade nicht so gut zurecht. Von dem hast du ja jetzt auch jahrelang nicht wirklich was wahrgenommen, ne? Also, ja, kann man nur die Daumen drücken. Und dass sie zumindest irgendwie halbwegs gesund bleiben, die Jungs. Nur krass. Also, ja. Okay, dritte Liga Essen hatten wir schon. Was gibt's denn da für Leuchttürme der dritten? Dresden hatten wir auch schon.
Nee, ich würde es mal andersrum aufziehen. Und zwar, wir gehen jetzt mal die erste Liga durch. Da sind ja Arschlochvereine drin. Sagen wir es, wie es ist. Nimmst du eine Firma weg, ist der Verein tot, wie gesagt.
Ja.
Oder, ja. Wir nehmen jetzt mal Leverkusen aus der ersten Liga. Wir nehmen jetzt RB aus der ersten Liga, wir nehmen Hoffenheim aus der Liga. Wen haben wir noch?
Wolfsburg,
genau. So, 4. Und die darfst du jetzt einfach mal neu besetzen. Einfach mal neu besetzen aus dem Nichts. Wen würdest du da reinsetzen? Von heute auf morgen würden ja die Zuschauerzahlen im Pay-TV, im Stadion wahrscheinlich explodieren mit deiner Auswahl.
Meinst du mich?
Ja. Ja, natürlich. Stefan Frey sagt es nicht.
Also, ich würde hundertprozentig 1860 gerne wieder in der ersten Liga sehen. Ehrlich.
Was?
1860, wirklich.
Erzähl uns was zur 1860-Fankultur. Das würde mich interessieren.
Ja, die hatten einen schweren Stand, denn ihr habt das mit dem Hasan Ismail, habt ihr ja mitbekommen, der Investor, der da seit zig Jahren für Furore gesorgt hat, der hat ja auch versucht, dem Ganzen einen Riegel vorzuschieben. Es gab dann auch Fangruppierungen, die sich aufgelöst haben, weil sie gesagt haben, was sollen wir mit einem Investor? Das ist alles, das ist genau das, wofür wir jahrelang gekämpft haben, dass es sowas nicht gibt. Das war ja der kleine Bruder praktisch von Nasser El Khalifi bei Paris. Darf ich kurz den Ausschweifer machen? Ich war riesiger PSG-Fan. Und unter Zeiten, wo sie richtig scheiße waren, wo Pauletta noch im Sturm gespielt hat und seinerzeit noch Christian Wörns. Oh, und als die gekauft wurden, habe ich gesagt, ohne Witz, nein. Und bin dann, auch aufgrund dessen, dass wir ja so ein Ferienhaus in Burgund haben, bin ich Lyon-Fan geworden praktisch, weil war immerhin kein Investor.
300. Folge in Lyon.
Ich erkenne einen Trend, auch schon Tillich hatte uns ein Ferienhaus angeboten. Klar, bei uns, wir laden nur die vornehmen Gäste ein, die uns auch eine Behausung in den Sommerferien bieten können. Fantastisch.
The trend is your friend, wie du
warst.
Jetzt weiß ich auch, warum ich so wenige Gäste reinbringen kann. Ich kenne keine Leute, die ein Ferienhaus haben. Sorry.
Ich wusste das nicht.
Ihr seid mir natürlich gerne willkommen. Ihr seid auch so gerade eben fein genug dafür.
Das ist so direkt, also nehmt euch schon mal Ahu und Ehren-Erik, nehmt euch schon mal den Tag danach frei, nach Deutschland-Schweiz, weil da ziehen wir zusammen weiter von Münster nach Lyon und dann machen wir nochmal eine Woche extra.
Ja, gerne.
Ja, okay. Olympique Lyon.
Genau. Zurück zum Thema. Da gab es dann, auch da muss ich gucken, wie es mit den Gruppen ist. Es gab auf jeden Fall die Giesinger Löwen, die sich vor ein paar Jahren neu gegründet haben, die einfach einen blitzsauberen Job machen da. Oder Giesinger Burm heißen sie, glaube ich. Das finde ich einfach, aber das hat auch einfach damit zu tun, ich glaube, wir sind ja alle so mehr oder minder ein Alter, diese alten Zeiten damals noch mit Jens Jeremies im Mittelfeld und...
Also wir, ja, Marco.
Ja. Also ich bin Baujahr 87.
Kein Kommentar.
Ja. Ich auch. 85.
Ja, guck.
Ich bin zwei Jahre weiser als ihr.
Ja, und Beefy, ne, bis 40. Ist noch okay, ist noch alles im Rahmen. Mhm. Und wenn ich dann diese ganzen Retortenclubs ersetzen müsste, dann wären es tatsächlich 1860. Ich glaube, Nürnberg hätte es schon auch verdient, zurück in die erste Liga zu
kommen. Nürnberg?
Ja.
Also, heilige Scheiße. Ja, okay.
Einfach, weil du weißt, die machen,
Stadiongeil.
Die machen dir den Gästeblock voll, ja. Das weißt du. Das ist ja auch schon immer schon für die Heimspiele ein gutes Omen, wenn der Gästeblock voll ist, weil dann weißt du, da kriegt man Konter, dann müssen die Dortmund dann noch lauter sein. Und ich bin da wirklich traditionsverbunden. Auch der HSV gehört wieder nach oben. Und
da ist noch ein Platz.
Ja, jetzt muss ich mal gerade kurz überlegen. Führt auf jeden Fall nicht.
Ja. Wir haben noch die Berliner Hertha, wir haben noch die Blauen, wir haben noch noch ein bisschen was im Köcher.
Ja komm, die Blauen wird sie ja schon oben haben, oder nicht? Allein schon fürs Derby. Und,
wollte ich gerade sagen.
Das muss man auch der Fairness halber dazu sagen.
Den Giasinger Buam wurden übrigens von den Bayern 2016 die Zaunfahne geklaut.
Das kann...
So viel dazu.
Ja, okay.
Vielleicht gibt es
also neue. Aufgelöst.
Aber was ich auch gerade gesehen habe, 1860, 15. In der dritten Liga.
Ja, habe ich ja auch gerade gesehen.
100% Auslastung im Stadion an der Grünwalder Straße. Jedes Haus, jedes Heimspiel ist ausverkauft mit 15.000 Leuten.
Das ist geil.
Wahnsinn.
Das ist doch mega. Also.
Dresden, 89% Auslastung, ein Schnitt von 28.840.
Dritte Liga.
Dritte Liga, Wahnsinn.
Das ist geil. So. Ja, Essen ist doch auch immer voll, glaube ich. So. Mm. Sind schon gute Teams in der dritten Liga, oder?
Nee.
Sind immer voll?
Klar, jetzt wo sie wieder aufgestiegen sind, von der vierten in die dritte, ist es natürlich mehr geworden.
Ja, und die hängen oben dran.
Klar. Das ist gut. Ja. Ich kann das nur aus der Warte sagen, ich hatte mal einen Professor an unserer Uni, der war zu dem Zeitpunkt sportlicher Manager oder Geschäftsführer, ich bin gerade nicht ganz sicher, Dr. Welling, Michael Welling, der ist jetzt Geschäftsführer bei Osnabrück oder auch nicht mehr. Ich habe die letzten zwei Wochen jetzt nicht so verfolgt, aber in Osnabrück hat es ja auch geknallt. Und da hat man von ihm halt auch unheimlich viele Learnings und Insights aus Essen mitbekommen. Und dann hat er unseren Kurs mal eingeladen zum Niederrhein-Pokal-Halbfinale, was dann gegen den FC Krai gewonnen wurde. Und dann war ich auch noch das ein oder andere Mal mit ein paar Dortmundern drüben. Und daher kenne ich auch die Vandals. Und das war schon das andere Ende der Nahrungskette, wo es richtig zur Sache ging. Ja.
Okay,
ja. Krass. Aber ansonsten ist es
Wahnsinn.
Ein bisschen die eigene Jugend, glaube ich, immer, was man so verbindet mit RAN und den ganzen alten Spielzeiten. Ja, ja. Deswegen bin ich da immer bei so den älteren Vereinen. Ja.
RAN auch. Ja.
Und RANissimo.
Geht mir total ähnlich. Einen letzten Punkt habe ich noch auf meinem Zettel. Wir sind ja auch schon weit drüber über die Stunde jetzt und bewegen uns in unserem Rahmen hier der 60 bis 90 Minuten für Gastfolgen. Englischer Fußball. Wie stehst du denn zum Thema England? Marco hat ja eingangs schon gesagt, wenn du das so richtig erleben willst mit aktiven Fans, dann musst du eigentlich in die Championship gehen oder in die unteren Ligen. Also die Premier League ist da nicht das Aushängeschild. Mehr leider. Also es war ja auch mal anders, noch vor 20, 30 Jahren, würde ich fast sagen. Und was ist denn für dich so der britische Vorzeigeklub, was Fanaktivismus angeht?
West Ham. Ganz klar.
West Ham. Die Hammers.
Nein,
Marco hat ja schon Bekanntschaft gemacht.
Was war denn hier bei dem Hooligan-Film?
West Ham.
Was war das denn immer?
Es war
West Ham, aber die anderen.
Es war,
die spielen noch in der Championship oder eins drunter sogar.
Ich muss auch gucken.
Millwall. Millwall, ja genau.
Millwall.
Da übrigens, ich finde den Film Hooligans, der ist von der Ästhetik her schon ganz gut dran an den Fankulturen und an dem, wie sich auch gekleidet wird, wie sich verhalten wird an Spieltagen und so weiter. Football Factory kann ich hier als Film wirklich noch empfehlen.
Habe ich auch
gesehen. Mega. Ja. Und was du sagst. Ne? Also diese Kommerzialisierung, die hat ja noch ein ganz anderes Level in England. Und ich finde, das ist ja auch so ein bisschen der Unique Selling Point der Bundesliga, denn du hast diese 50 plus 1 Regelung gehabt. Es ist für mich der erste Schritt ins Grab gewesen, was die da jetzt beschlossen haben, bin ich auch ganz ehrlich. Also ich bin da sehr pessimistisch, was die Zukunft anbetrifft, weil kleine Story dazu, um das mal vielleicht zu beschreiben. Ich habe in Dortmund vor 8, 9 Jahren vorm Stadion mal einen englischen Familienvater kennengelernt. Der war mit seinen beiden Söhnen da zu einem Dortmund-Spiel. War jetzt nichts Besonderes. Lass es Hoffenheim oder Augsburg oder was gewesen sein. Der hat mir dann erzählt am Bierstand, du bist mit Flug und Hostelzimmer und Biertrinken vorm Stadion und Verpflegung günstiger in Dortmund, nach Dortmund zu fliegen, als zu Chelsea an einem Tag zu gehen. Der war Chelsea-Fan und der hat gesagt, es ist einfach alles nicht mehr machbar. Und die Kommerzialisierung ist ja so gesehen krass, weil es wird ja für Fernost werden Anstoßzeiten geändert. Es gibt den Carabao Cup. Es ist, glaube ich, ein Energy Drink, den es in Europa, glaube ich, gar nicht gibt. Der heißt aber Carabao Cup. Und das sind so Dinge, wo ich wirklich absolut dagegen bin. Und vor 20, 30 Jahren ist der Fußball mega geil gewesen und die Fans waren Hammer. Diese ganzen Gesänge, die ja auch einfach einfallsreich waren, die hatten ja für jeden Spieler einen eigenen Gesang und das komplette Stadion war am Start. Ne? Das gibt es ja so gar nicht mehr. Und deswegen habe ich zu England...
Gut, haben sie heute auch noch.
Da hast du vollkommen recht, aber ich glaube, die Intensität war vor 20 Jahren einfach noch eine andere.
Ja, okay. Aber ich meine, das zeichnet für mich auch immer noch so die Fankultur in England aus, dass die wirklich zu Spielern dann manchmal halt eine richtig geile Songs kreieren, ja. Auch zu Flops und so weiter, ja, so 80 Millionen gekostet, nie ein Tor getroffen, lalala, ole ole Kai Havertz.
Harry Maguire. Ja.
Also, das ist wirklich, ja, oh, Menu, ey, so bitter, was die an Kohle rausgeschmissen haben. Wir holen uns Donny van de Beek. Van de Beek. Und jetzt kommt Sascha Kalajdzic, da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Stefan,
ja, warte. Erstmal muss ich noch auf den einen Punkt...
Kalajdzic darf nicht untergehen. So.
Ja, das ist ja keine reguläre RBS-Folge hier heute, sondern das Kalajdzic können wir auch im Zweifel noch diskutieren, wenn er wirklich bei euch ist. Nur, was wollte ich denn jetzt noch loswerden?
Die Vorfreude muss ja dokumentiert werden. Ich freue mich auf dich, Sascha.
Ja, genau, Sascha Kalajdzic. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ja, ist gut. Ach so, glaubst du nicht, also ein Punkt, der mir in die Tage kam, ich habe nämlich irgendwo eine Statistik mal wieder gesehen in den Nibelungen von Social Media, in den Ligen, das ist ja nicht mal mehr die Top-Ligen, in den Ligen der Welt hat Cristiano Ronaldo in diesem Fiskaljahr 2023 die meisten Tore geschossen. Nur aufgrund der Tatsache, dass die Benzemas und Ronaldos dieser Welt in Saudi-Arabien spielen, gucken wir ja trotzdem nicht nach Saudi-Arabien, wenn wir jetzt ehrlich sind. Hat sich ja hier in der Runde nicht einer das reingezogen.
Nein.
Jetzt nehmen wir mal an, jetzt kommt diese Super League oder auch andere Ligenkonstrukte in Zukunft, weil sich jetzt die UEFA nicht mehr auf ihr Monopol berufen kann, sondern jeder irgendwie was machen kann, was er will. Und irgendwann werden die Vereine, die Klamm bei der Kasse sind, aus der Not eine Tugend machen und sich irgendwie zusammenraufen, um irgendein neues Ligensystem zu kreieren. Jetzt nehmen wir mal an, dass da ein Borussia Dortmund und ein Bayern aus Deutschland dabei wären oder vielleicht auch noch 3, 4 andere Clubs. Nur wäre da nicht das Potenzial da, ein neues System zu kreieren in Deutschland als nationale Liga, die wieder attraktiven, reinen Fußball für die Fans quasi kreiert oder auch das Live-Erlebnis vor Ort kreiert. Und da bin ich im Moment noch so, weiß ich nicht, habe ich noch einen Stocker, weiß ich noch nicht, ob das so kommen kann. Kann ich mir schon vorstellen. Und ich glaube, dann ist die Zukunft nicht ganz so grau, wie sie hier gerade wieder gemalt wird.
Das habe ich nicht verstanden.
Ich muss gestehen.
Wenn jetzt die Top...
Ich auch nicht.
Wenn die Top-Clubs rausgehen.
Ja.
Die gehen ja nicht raus.
Rausgehen.
Das ist ja das Schlimme.
Wenn das die Prämisse wäre, dass sie rausgehen.
Dann hätten, das wäre auch fatal.
Ja.
Dann hättest du in 20 Jahren die gleiche Scheiße, wie du sie heute hast. Du hättest nur die ersten Jahre, die einigermaßen spannend sind, bis sich die Strukturen, genauso wie sie heute manifestiert sind, wieder erneut manifestiert hätten.
Ja, da bin ich ja dabei. Nur du musst ja, haben wir ja auch 10-mal schon hier hoch und runter gekaut, einen neuen Verteilungsschlüssel finden.
Wird nicht passieren.
Die reinkommen in die Liga.
Passend dazu, ganz kurz, Lutz, bevor du antwortest.
Bitte.
Ich lese gerade, die Super League hat,
okay,
soll im September 25 starten und hat für die ersten 3 Jahre eine garantierte Einnahmensumme von 15 Milliarden Euro. Oh. Jedes Jahr sollen 5 Milliarden an die 64 Teams ausgeschüttet werden. Und der Knaller ist, diese Augenwischerei, das ist ja, es wurde kritisiert, dass es eine geschlossene Liga ist, deswegen ist jetzt Qualifikation über die nationalen Ligen, was das Ganze aber nur noch schlimmer machen würde. Weil ja, da würde ja in der nationalen Liga noch mehr, der FC Bayern, der jetzt schon uneinholbar ist, noch mehr Geld kriegen als vorher.
Absolut.
Und dann sagen sie ja immer, aber es gibt einen Solidaritätsfonds. Und jetzt lese ich, dass von den 5 Milliarden, ist einfach so lustig, dass sie damit hausieren gehen, dass es diesen Solidaritätsfonds gibt. Es werden 4,6 Milliarden an die Teilnehmer, an die 64 Teilnehmer ausgeschüttet und 400 Millionen gehen in diesen Solidaritätsfonds. Das bedeutet ja, du hast einen Solidaritätsfonds, keine Ahnung, wie das genau sein soll, aber der geht dann wahrscheinlich an 10 verschiedene Ligen. Das sind schon mal nur 40 Millionen pro Liga. Und dann geht das vielleicht noch an nochmal 10 verschiedene Vereine. So, dann kriegt jeder, dann kriegt ein Eintracht Frankfurt, ja, um es mal beim Namen zu nennen, 4 Millionen mehr aus diesem Solidaritätsfonds. Während ein Bayern München aber statt 50 Millionen vielleicht sogar 100 Millionen von der Super League kriegt. Dieses System ist komplett am Ende. Ja. Die Champions League ist am Ende, die Super League ist am Ende, die zerficken die alle nationalen Ligen und du wirst es nicht mehr in den Griff kriegen, sofern sich nicht in der nationalen Liga, und das ist der Knackpunkt, etwas Grundlegendes ändert. Aber da wird keiner zustimmen, weil die ganzen oberen Vereine so viel Macht haben, du nimmst die erste Tabellenhälfte der Bundesliga und die werden alle Nein sagen, weil die müssten auf ganz viel Geld verzichten. Und dann können sie ihre Leute nicht mehr bezahlen. Die würden sagen, nein, wir wollen keine Zentralvermarktung, nein, wir wollen unsere eigenen Merchandise-Einnahmen, wir wollen unsere eigenen Deals und wollen das immer. Wir wollen, wie der VfB Stuttgart, unser schwarzes Sondertrikot verkaufen für 189 Euro und die ganzen Einnahmen sind uns. Und das kann Heidenheim halt nicht. Und du müsstest komplett das Geld gleich verteilen für gleiche Chancenverteilung und das wird es niemals geben. Lutz, du bist dran.
Ja, habe ich wirklich wenig hinzuzufügen. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja gesagt, 2018 war meine aktive Laufbahn mehr oder minder vorbei in Dortmund. Ich habe mich von diesem Megasport, den ich immer lieben werde, aber von diesem aufkommerzialisierten bin ich weg von. Ich gucke gerne die Spiele. Ich habe ja Stefan auch gegen Mainz ein schönes Trauma verpasst, was ich auch noch wieder gut machen muss, denn er war mit mir im Stadion.
Das ist korrekt. Alles gut. Nein. Das ist mir ermöglicht.
Ganz kurz, es gibt mit Sicherheit Hörer, die haben nicht mitbekommen, was passiert. Ich weiß auch nicht, worauf du anspielst. Erzähl nochmal ganz kurz.
Ich erzähle einen Scheiß, Keule. Du weißt es gar nicht.
Ein Versuch war's wert.
Um das kurz aufzugreifen, also es ist wirklich so, diese Kommerzialisierung, man hat es damals in Dortmund gemerkt, als Kagawa kam. Auf einmal wurden da von Best Travel, der eigenen Reiseagentur von Borussia Dortmund, wurden extra für japanische Fans Kontingente geschaffen. Du hattest immer mehr Touristen dort rumlaufen. Ich meine, es lebt von der internationalen Ebene, ne? Gar keine Frage. Aber all das drumherum, ob es jetzt um Super League geht, ob es um die Verteilung von Fernsehgeldern geht, ich muss ganz ehrlich sagen, es entwickelt sich auch in Deutschland jetzt jüngst durch dieses Zerschlagen der 50+1 Regelung. Es entwickelt sich für mich komplett in die falsche Richtung. Und ich habe vor anderthalb Jahren gesagt, ich möchte meine Energie weiter in den Fußball stecken, aber so, dass es sich lohnt, und bin zweiter Vorsitzender eines Kreisliga-A-Ligisten geworden. Stecke da jede Woche unheimlich viele.
Jawohl, schön an der Basis.
Genau das. Und du machst es genauso als Bambini-Trainer, was ich total cool finde. Vor allen Dingen hast du dann auch diese komische neue Regelung mal bei den Kids so erklärt, dass ich das auch verstanden habe, weil eine Jugendabteilung haben wir momentan nicht. Aber diese Basisarbeit, ja, Kreisliga A, da weißt du, du packst dir einen Zehner ein, du kriegst den Eintritt, du kriegst eine Bratwurst und einen Pilz und du kriegst im besten Fall 3 rote Karten und ein richtig ekelhaftes Spiel. Das ist genau das, wie es sein sollte, meiner Meinung nach. Und ich finde, das sollten mehr Leute tun, sich da so ein bisschen auf die Basis zu besinnen, auch um den großen Leuten, um den großen Verein zu zeigen, so, ihr könntet bis zu einem gewissen Punkt machen bei uns, aber irgendwann ist auch Feierabend. Und das haben gerade die aktiven Fanszenen in Deutschland jahrelang so vorgeprescht. Ihr habt den Motto-Spieltag, den vorletzten oder was, mitbekommen, wo deutschlandweit die Banner hochgegangen sind. Im Endeffekt machen sie es trotzdem. Und dieser Unique Selling Point, diese 50+1-Regelung, ja. Dass sie die gekippt haben. Wir haben es vor 10, 12 Jahren schon mal kommen sehen, haben uns da noch dagegen wehren können. Vor ein paar Jahren wurde die Luft schon dünner und jetzt ist es gekippt worden. Und ganz ehrlich, das war für mich ein Schalter, der da umgelegt wurde bei mir im Kopf, wo ich gesagt habe, du, ich mache jetzt noch mehr BSV Lendringsen. Ich mache jetzt noch mehr, ich gehe zum Eishockey mehr, wieder zu den Iserlohn Roosters, weil da reißen sich die Leute wirklich noch einen Bobbes auf, um da was zu leisten für die Leute. Und in Dortmund geht es ab einem gewissen Punkt so, und ich denke, da spreche ich für viele, so, ja, ihr dürft uns jetzt euer Geld geben. Ein Pilz kostet inzwischen irgendwie 5,80 Euro, eine Bratwurst, die schmeckt wie eine Schippe Würmer, kostet 4 Euro, das ist doch alles einfach nur ein Wahnwitz. Und
Schippewürmer. Könnte ein guter Folgentitel auch sein, einfach.
Wir haben schon auf die Fresse, Minister.
Auf die Fresse, Minister ist auch gut. So. Ja, ich muss nur kurz noch einen Schritt zurück. Also zwei Punkte. Borussia Dortmund ist mit die große treibende Kraft hinter all den Punkten, die wir ja gerade kritisiert haben. Das gehört zur Wahrheit halt auch dazu. Ja, also ja, es grüßt sich schön vom Platz an der Sonne. Wir sind nicht ganz an der Sonne, nur wir sind dicht dahinter und das seit 10 Jahren. Und da ist es schon so, dass wir natürlich diese ganze Entwicklung mitgetragen und gerade mitgestaltet haben. Zweiter Punkt, und das vielleicht abschließend die große Frage, ich weiß nicht, ob wir die hier noch gelöst kriegen heute, wahrscheinlich nicht, weil Marco und ich beißen uns seit 179 Folgen daran die Zähne aus. Muss 50+1 nicht fallen, damit es noch überhaupt irgendwie attraktiv Nein. wird?
Meiner Meinung nach nicht. Sorry, ich bin da so ein bisschen abrupt.
Also anderer Kontext. 50+1 muss für mich fallen, wenn du mehr Wettbewerb haben willst um die Meisterschaft.
So. Das meine ich mit Attraktivität.
Ja, dann ja. Aber gleichzeitig hast du halt die Gefahren, die das mit sich bringt, nämlich totale
1860.
Genau, 1860, ja. Totale Verkalkulation, ja. Amateure am Werk, Millionen werden rausgeballert, ja. Und machen genau. Vereinen noch kaputter, als er ohnehin schon ist und so weiter. Und das willst du ja auch nicht. Deswegen ist es so Pest oder Cholera, die Frage. Und ja, ist ja so.
Ja.
Und
ja,
natürlich kannst du auf der Sonnenseite sein, aber die nimmst du ja auch nicht zu jedem Preis. Ja, also so wie es bei Newcastle passiert ist, ich kann mir das bei keinem deutschen Verein, der eine starke Fanbasis hat, so wie es ja Newcastle hat, kann ich mir das bei keinem deutschen Verein vorstellen, wenn da irgendeiner die Schatulle aus Saudi-Arabien öffnet und sagt, wir ballern euch jetzt hoch zu dem Konkurrenten des FC Bayern München, da wird es keine Jubelszenen geben und man wird sich nicht als Scheich verkleiden. Noch nicht mal Karneval in Köln. das würde nicht passieren. Und ja. Das ist einfach noch das Stück Kulturgut, Fankultur, das wir in Deutschland haben.
Ja.
Ist aber auch gleichzeitig so, dass Damoklesschwert, das über der Bundesliga hängt, oder schwebt letztendlich, was wollen wir mit diesen scheiß 1 Milliarde Euro machen, um die Rechte für 10 Jahre zu verkaufen, ja. Wenn die Premier League jedes fucking Jahr alleine aus TV-Rechten 1 Milliarde mehr macht.
Ja.
Also dann haben wir haben genau ein Jahr lang genauso viel Geld wie die Premier League und im nächsten Jahr wieder 1 Milliarde weniger. Plus wir müssen die nächsten 10 Jahre noch Geld zurückzahlen. Natürlich sagen ja. Dortmund und Leipzig und Bayern, wir dürfen die Kluft zu den internationalen Konkurrenten nicht zu groß werden lassen. Klar, weil die spielen ja regelmäßig in der Champions League und dann sind die nur noch irgendwann Kanonenfutter.
Ja.
So, aber alle anderen Vereine, und gut, Eintracht Frankfurt hat auch dafür gestimmt, weil es uns jetzt mittlerweile ganz gut geht, aber Ära Bruchhagen, keine Ahnung, Eintracht Frankfurt vor 10 Jahren hätte wahrscheinlich auch dagegen gestimmt und hätte gesagt, ja, habt ihr sie noch alle? Wir müssen hier irgendwie ein bisschen Wettbewerb haben in der Liga. Ansonsten ist ja wirklich alles zementiert und dann kannst du als Eintracht Frankfurt, als Borussia Mönchengladbach, als FC Köln niemals mehr in die Champions League einziehen unter normalen Umständen. Und dieses Problem, das bleibt, egal ob die Super League kommt oder nicht, egal ob die Champions League reformiert wird oder nicht, egal wie sich der Kommerz entwickelt, egal welcher Pay-TV-Sender am Himmel auftaucht, dieses Problem ist das Grundproblem und das wird nicht auf nationaler Ebene gelöst, weil da müsste sich die Bundesliga halt zu einem harten Cut entscheiden und das würde BVB, Bayern, auch die Eintracht niemals mehr mitmachen, weil sie einfach zu sehr in diesem Kostenapparat schon stecken.
Ja, ja. Ich denke, ich möchte das jetzt hier nicht point-shitten oder ein Yes-End machen. Das ist vollkommen richtig. Nur, was ich meinte, dieser Unique Selling Point, den wir haben, du hast in der Bundesliga ja noch bis zu einem gewissen Punkt, jeder kann jeden schlagen, jeder hat da mal so einen Ausrutscher, am Ende sind es trotzdem wieder die Bayern, klar. Aber gerade diese aktive Fankultur, ich meine, wo wäre denn Borussia Dortmund, wie Stefan richtig sagt, du landest in den letzten 10 Jahren immer irgendwie in der Champions League und du warst immer so dieser Underdog, wo man sagt, ach, das ist ja sympathisch, da probiert's mal wieder jemand aus Deutschland abseits der Bayern. Aber wo wäre denn Dortmund in der Wahrnehmung eines, sag ich mal, vietnamesischen Fußballfans, wenn nicht die Südtribüne da wäre? Und die Südtribüne wird nicht mehr da sein, wenn auf einmal die Dauerkarte 600 Euro kostet oder der Eintritt so unerschwinglich wird, dass es einfach nicht mehr geht. Dann wird auch die Südtribüne irgendwann schrinken und dann hast du zumindest in Dortmund eine riesen Baustelle, die du nicht mehr geschlossen kriegst, weil ja, Südtribüne ohne Dortmund, Dortmund ohne Südtribüne. Es geht nicht, ne? Zum Beispiel. Das ist nur ein Beispiel.
Hm. Ja. Ja, nachvollziehbar. Ich glaube, wir werden hier heute den Heiligen Gral nicht finden. Da arbeiten sich zu viele intelligente Menschen, nicht nur in Deutschland, die Köpfe dran ab. Ich weiß nicht, Marco, ob du noch eine Frage auf dem Zettel hast. Ansonsten, wir sind jetzt über 1,5 Stunden. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal für heute den Deckel
drauf. Ja, wir sind auf.
Es hat unglaublich viel Spaß gemacht mit dir, Lutz.
Danke.
Die Rasenballspötter können sich ja nochmal melden jetzt im Nachgang dieser besonderen Gastfolge, ob es ihnen auch gefallen hat, ob wir das vielleicht mal wiederholen sollen, vielleicht in 24 oder in folgenden Monaten oder Jahren und dann auch vielleicht auch auf den einen oder anderen Verein nochmal tiefer eingehen sollen. Du hast da ja unglaubliches Wissen auch. Wir sind jetzt auch gar nicht so richtig, weil ich das auch im Vorfeld mit ihm abgesprochen hatte, nicht so tief auf diese ganzen Gewaltauseinandersetzungen zwischen Hooligan-Gruppierungen eingegangen und so weiter, wer sich dafür interessiert. Ich hader da noch mit mir, ob wir dafür eine Bühne geben sollten oder nicht. Nichtsdestotrotz könnte das ein Thema sein, was ja den einen oder anderen Fan interessiert. Es gehört halt zu Fußball Deutschland. Lutz schüttelt gerade auch schon mit dem Kopf. Vielleicht möchte er da auch gar nicht drauf eingehen. Nichtsdestotrotz kann man sicherlich noch einige Folgen füllen mit dem Thema Fanszenen. Wir haben jetzt gerade auch keinen Ligabetrieb in Deutschland, deswegen bot sich das an. Marco, ich weiß nicht, ob du noch zum Abschluss was sagen möchtest. Ich würde ansonsten Lutz das Wort erteilen. Mit deinen lieben Wünschen vielleicht für 2024, vielleicht auch, was in Sachen Fußball passieren soll. Wir haben eine EM im eigenen Land. Die Borussia, die sagen wir es mal so, die Eintracht sitzt der Borussia stark im Nacken jetzt zur Winterpause. Und ich wünsche auf jeden Fall an der Stelle dann allen Rasenballspöttern da draußen an den Endgeräten, dir lieben Marco und auch natürlich dir lieben Lutz, einen ganz fantastischen Rutsch in das neue Jahr 2024. Und dann würde ich dir jetzt einfach den Ball zuwerfen, außer Marco möchte noch kurz dazwischen grätschen und ich würde dem Gast sonst zum Abschluss die finalen Worte von Episode 180.
Jetzt hast du dir einfach das Wort ergriffen und rappst das hier so krass ab. Was ist denn hier los? Klar. Ich habe zwar nicht mehr viel von meinem zweiten Doppelbock, aber
muss dringend ums Eck.
Ich habe noch Bock. Du kannst ja auch gehen. Wir können ja uns ja unterhalten.
Ja.
Geh doch schnell. Komm, geh. Geh schnell. Ich kann Lutzke. Natürlich habe ich Interesse. Ich kriege ja immer nur die Meinung des Stefan A. mit. Das ist ja
A.
Wie würde der DFB-Vizepräsident sagen? Vielleicht hat er auch seinen minder bemittelten Bruder geschützt.
Was?
Hat der DFB-Vize heute gesagt zu Gündogan.
Achso, okay. Aber
minder bemittelt wurde gemerkt.
Das habe ich noch gar nicht gehört.
Doch, das ist fantastisch. Wäre mein Zitat gewesen. Der offizielle DFB-Vize hat gesagt, man müsste Spieler in der Nationalmannschaft radikal austauschen. Kimmich ist seiner Leaderfähigkeit noch muss er noch beweisen oder schuldig.
Was?
Und man hätte bei Gündogan das Gefühl, dass er seinen minder bemittelten Bruder geschickt hat.
Boah.
In die Nationalelf.
Okay, in dem Zusammenhang.
Das sagt der offizielle DFB-Vize, das ist sensationell. Der wurde auch schon von Rudi Völler offiziell gemaßregelt und so weiter. Deswegen der kleine Seitenhieb, da ist alles gut. Aber Gut, Lutz, dann wenigstens noch ganz schnell. Ich habe noch ein paar Fragen.
Ja.
Also,
ja, das,
die Terzic, einfach schnell jetzt. Terzic, raus oder nicht?
Er ist Mentner, wie ich. Aber 0815, er erreicht die Mannschaft meiner Meinung nach nicht mehr.
Also raus.
Raus, ja. Sorry.
So, du darfst drei Spieler austauschen. Wen lässt du gehen? Wen holst du? Meunier darfst du nicht sagen, weil der ist gesetzt bei mir, der muss bleiben.
Nein.
Also. Stefan, du wolltest weggehen gehen. Weg.
Nein, das halte ich hier durch. Du machst hier sonst eine Shitluder.
Komm, Lutz. So. Meunier muss ich leider auf Nummer 1 bringen, weil. Nee, komm, hör auf, ey. Malle Wolf leider auch nur noch ein Schatten seiner selbst. Und Sepp Haller. Ciao. Ciao.
Haller geht erstmal zum Afrika Cup, ansonsten hast du Außenverteidiger. Du darfst dir drei Spieler wünschen, die du sofort holst. Welche?
Außenverteidiger.
Na, egal, welche.
Kannst dir wünschen, was du willst.
Kannst du wünschen, was du willst. Sag, was ist deine Wunschliste?
Was fehlt?
Nelson Valdez, Lucas Barrios und Paco Alcacer. Wir brauchen einen gescheiten Stürmer, der wieder knipst, weil, Entschuldigung, Füllkrug.
Aber Valdez doch nicht.
Nein, das war ein Witz.
Oh, Alka-Selzer.
Nein.
Schlage ich ja hier die Hände über den Kopf.
Ich hätte gerne, bin ich auch ganz ehrlich, ich hätte Guerrero gerne zurück. Und ich hätte, ja, für einen Stürmer.
Wenn er fit ist, ja.
Ich hätte als Stürmer einfach, ich kann dir jetzt noch nicht mal sagen, wer für uns erschwinglich wäre und so weiter.
Ja, dann Stürmer.
Levi hätte ich gerne wieder zurück. Und
Lewandowski, das wäre romantisch. Ja.
Da übrigens kurz, aktuell ist das Gerücht, Barcelona soll jetzt nochmal, woher die auch immer haben, 40 Millionen für Endrick, glaube ich, auf dem Endrick?
Wahnsinn.
Oder, nee,
Modric?
Endrick war, glaube ich, der Real-Typ.
Doch, ich habe irgendwas gelesen.
Rodrik? Nee, nicht irgendein brasilianisches Supertalent, der sollte erst im Sommer kommen. Jetzt legen sie einfach spontan 40 Millionen auf den Tisch, kommt jetzt schon im Winter und soll Lewandowski Druck machen. Lewandowski, können wir auch so sagen, hat sich ja wahrscheinlich total verpokert mit, ich will unbedingt zu Barca und Barca alles scheiße und er wird jetzt sogar in Frage gestellt. Aber Lewandowski nochmal zu Dortmund, das ist mir bis dato noch gar nicht in den Sinn gekommen. Das fände ich sehr schön und sehr romantisch. Finde ich eine gute Idee.
Ja.
Kurze Frage noch meiner Seite. Ich finde ja, Sascha Kalajdzic, 18 Millionen damals von Stuttgart weggegangen. Die Stuttgarter werden noch in Erinnerung haben, wie geil dieser Typ war. Er muss sich jetzt, es ist so schön, diese Wintertransferperiode ist fantastisch. Wir haben nur Euro im eigenen Land. Jeder muss sich zeigen, der nicht gespielt hat. Donny van de Beek und Eintracht Frankfurt. Sascha Kalajdzic und Eintracht Frankfurt hätte ich niemals zusammengekriegt. Ich weiß noch, Stevo, damals, man kann es nachhören, habe ich dir gesagt, scheiße, der ist jetzt zu gut, der 18 Millionen, so wie Wolverhampton es gezahlt hat, haben wir nicht. Und jetzt sind die beide ganz konkret im Gespräch. Und da denke ich mir, ganz ehrlich, beide hätte ich mir auch durchaus für einen BVB vorstellen können.
Guter Punkt, ja.
Ja, und kurzer Einwand hier, die Stuttgarter haben sich schon gemeldet zu Kalajdzic heute. Ja. Weil ich auch meinte, von wegen, ich fand den auch ähnlich immer sehr gehypt, so irgendwie bei den Stuttgartern. Und
ich fand den
bisschen so drüber. Ja, 2021 hatte er ein starkes Jahr, 36 Spiele, 17 Tore, 21-22, 6 Tore in 15 Spielen. Und dann war eine halbe Saison verletzt und die schrieben nur, wenn Girassi geht, holen wir den, weil sein kleiner Bruder spielt noch bei den Kickers.
Nee, ach, wow. Nein, der kommt zu uns. Geil.
Ja, also, man weiß es nicht. Ich bin echt gespannt. Bisher sind noch keine Würfel gefallen. Ich meine, wir haben jetzt Weihnachten hinter uns und irgendwie passiert nichts.
Ja, und was noch auf dem Markt ist, du musst an die Bankdrücker denken, die noch zu Euro wollen.
Ja.
Jadon Sancho,
das wäre mein Timo Dritter.
Werner. Schulz.
Das wäre mein Dritter gewesen. Schulz.
Ja, Timo Werner, ey, Sancho, die sind alle verfügbar, die müssen spielen, damit sie überhaupt für den Euro-Kader nominiert sind. Das ist so schön aktuell. Das ist die geilste Winterpause ever. Du musst auf die Bank gucken. Wer steht im Kader, spielt aber nicht. Wer war mal wertvoll? Da hast du Kalajdzic, da hast du Van de Beek, da hast du Sancho, da hast du Werner. Das ist toll. Da musst du hingucken.
Viel los. Ja, und ich habe wieder das Gefühl, alle warten, dass der erste Stein fällt, nur der fällt nicht. Die ganze Zeit passiert wieder nichts. Und jetzt, ich hoffe mal, dass jetzt so langsam in den
Trip kommt. Glaube, zwei Wochen haben sie noch. Ich glaube, nächste Woche Eintracht Frankfurt, drei Signings. Duro Sinmi von Viktoria Pilsen, Sascha Kalajdzic und Donny van de Beek. Und dann sage ich, Krösche Masterclass, vielen Dank.
Bester Mann.
Ja.
Die RB-Schule. Ja.
Vielleicht holen wir auch noch Moukoko.
Weiß nicht. Könnte haben.
Gleiche Situation. Spielt nicht bei Dortmund, ja. Muss zur Euro. Hey.
Ja, das ist.
Ja, könnte sein. Mal gucken. Wobei, wenn Aller geht.
Ja, hier, Lutz, du sagst gerade, könnt ihr haben. Ausgeliehen, verkauft, glaubst du wirklich nicht mal an euer Jahrhunderttalent? Willst du stattdessen lieber Paris Brunner einen Vertrag geben?
Ich möchte Ansgar Knauf zurück auf der einen Seite, weil ich absoluter Fan von seinem Spielstil bin. Und ja, Paris Brunner.
Ich auch, jedes 30. Spiel ist klasse.
Nee, ich fand genau, den.
Das ist auch mein Eindruck.
Ja, ich fand den schon nicht verkehrt so, aber ihr habt auch einfach von der Materie Fußball mehr Ahnung als ich, da bin ich auch ganz ehrlich. Aber grundsätzlich Paris Brunner, der ist
Das Lob nehme ich mal für mich an, bei Stefan bin ich mir nicht sicher.
Nein, das war ja wirklich immer so. Es ist ja.
Du kannst mich. Was soll denn das? Zum Jahresausklang maximal gehässig hier unterwegs.
Ich bin
hässig.
Wow. Der war fantastisch retourniert.
Zack.
Schopamann.
Ich habe schon zu Stefan mal gesagt im Privaten, ich habe wirklich, und das ist jetzt auch kein Witz, aber bitte keinen Höhenflug kriegen, Marco, ich habe irgendwann aufgehört, MML zu hören, weil ich wusste, sportlich werde ich von euch einfach abgeholt. Und das meine ich komplett ernst, bleibe ich auch bei. Deswegen, wirklich. Durch euch habe ich die Transfers wieder ein bisschen mehr auf dem Schirm und so. Und das ist kein Witz. Und mir folgt Micky Beisenherz. Ich weiß nicht wieso. Aber dem würde ich das auch noch mal so aus Brot schmieren.
Nee, aber wir hatten doch mal wirklich was ganz, ganz Komisches. Das war noch in den zweistelligen Folgen, dass irgendein Sportkanal auf Instagram oder sowas, was ist das, Sport1 oder Kicker, die hatten
Kicker eine, hat immer alles aufgegriffen.
Das war so krass. Wirklich krass. Ja, wir hatten das in unserer Folge und bis heute hat sich niemand vom Kicker gemeldet bei uns.
Die Redaktion, ihr seid uns was schuldig.
Ja. Nein, nicht schuldig, einfach nur mal sagen, einfach nur Bestätigung, ist doch, ja okay.
Cash.
Nein, Cash.
Cash.
Wir tun das nicht fürs Geld, das ist unser liebstes Hobby.
Wir tun das für euch da draußen.
Lass uns das jetzt abrappen. Ich will noch ganz kurz sagen, Lutz, es war mir eine Ehre, du bist ein sehr sympathischer Kerl. Ich verstehe bis heute nicht, warum ich Stefan so oft besucht habe und wir uns noch nie kennengelernt haben. Stattdessen muss ich mit Tillich und sowas Konfrontationen suchen, verstehe ich nicht. Das auch. Tillich ist so ein Menier unter den Stevo-Freunden. Also, der will ich direkt austauschen und los reinnehmen. Fantastisch. Ich finde nochmal den Gedanke, Tillich, Basis.
HDGDL.
Basis. Ja. Ich war heute Mittag in der Soccerhalle mit meinem Neffen und meinem Sohn und wir waren 4 Väter und 4 Söhne und so weiter. Und Fußball ist ein ganz, ganz fantastischer Sport, der so viel auch gesellschaftlich zusammenbringt. Ja, ich merke das immer wieder. Ich bin jetzt auch im Event-Team. Ich bin nicht nur Trainer und bin im Social-Media-Team. Ich bin auch im Event-Team unseres Vereins. Ich weiß gar nicht mehr, wohin ich mir die ganzen Titel und Sachen schieben sollte oder sowas. Ja, unser Vorstand ist eigentlich auch nur interimsweise gewählt. Eigentlich wollen die das übergeben. Ich würde es eigentlich liebend gerne machen, aber ich denke so, Alter, du hast 3 Kinder, du bist schon in 3 Gruppen, 4 Gruppen, 5 Gruppen drin. Wir machen jetzt
2 Gruppen ab, du machst Vereinsvorstand.
Wir machen es genau irgendwann, in 10 Jahren, definitiv.
Germania Großkotzenburg.
Ja, definitiv. Aber ich finde es wirklich so, so wichtig, da was zu machen. Und du gibst vielen, vielen Leuten, ich habe von der Weihnachtsfeier erzählt, als ich den Gutschein bekommen habe, wo die ganzen kleinen 7-, 8-Jährigen vor mir standen und so weiter, Pipi in den Augen gehabt und so weiter und denke mir so, sorry, aber dafür ist es halt wert. Ja. Und es geht nicht darum, hier den nächsten Superstar zu machen, sondern Fußball ist einfach ganz darum, Sozialkompetenz, Teamfähigkeit, Gemeinschaftsgefühl, was der Gesellschaft zurückgeben und so weiter. Da steckt so viel Gutes drin. Und das ist Motivation, das weiterzumachen. Und das ist das Schöne, auch wir. Ja, Steve, weißt du, ich kam mit dir auf diese Scheißsache hier mit dem Podcast, ja? Lass uns einen Podcast machen. Was sollen wir machen? Über was sollen wir denn reden? Wen interessiert das? Jetzt schreiben uns wild fremde Menschen. Es sind nicht Tausende, ja? Es sind nicht Tausende, aber es ist trotzdem wunderschön, von den Ahus zu hören, von Erik zu hören. Und ich könnte mir nichts Geileres vorstellen, als Folge 200 diese Typen auch mal im Real Life kennenzulernen, weil ich weiß, Fußball verbindet uns, egal welchem Verein du zugehörst. Und Fußball ist einfach unfassbar toll. Ganz egal, welche Fasson etc., das ist einfach ganz, ganz klasse. Und deswegen, Lutz, vielen Dank nochmal für den Reminder. Und in diesem Sinne sage ich auch tschüss, ich überlasse dir die letzten Worte.
Ich fange
genug geredet. Ja. Es ist wirklich einfach, es ist ein super Jahresausgang. Stefan, du bist immer bemüht, good Vibrations hier am Ende zu haben. Ich habe die gerade voll. Ich bin stolz auf unser Projekt. Ich bin froh, wunderbar, dass wir Lutz hier hatten. Ich gehe ganz beseelt in den Jahresausgang.
Ganz viel Liebe, mein Freund. Lutz, jetzt überlasse ich dir dann noch.
Es waren ja wirklich super abschließende Worte. Also ich hoffe, für den normalen Hörer sind wir nicht so sehr von Thema zu Thema gesprungen. Ich bin wirklich gerne bereit, da zwischendurch nochmal Fragen zu beantworten, auch nochmal eine Folge zu machen. Wirklich gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, am Ende bin ich auch ein bisschen mehr aufgetaut. Sehr, sehr gerne. Das kriegen wir locker hin und habe mich gefreut, hier meinen Teil beizutragen. Ansonsten schließe ich mich den Worten von Marco hier an. Super tolle Worte gefunden, ein bisschen mehr auf die Basis beziehen und freue mich auch auf alles, was da noch kommt. Und keep up the great work hier. Und letzter Punkt, geht die Patreon-Nummer an, bitte. Weil das müsst ihr euch bezahlen lassen hier, weil... Es ist eine Top-Sache einfach. Ich danke euch für die Plattform.
Ja, wir wollen, es geht ja gar nicht, es geht gar nicht um Bezahlung. Will ich auch nicht für meine Tätigkeiten im Verein oder sowas. Es geht nur darum, Kosten
decken. So ist es, ja, genau.
Alles andere, das wäre noch viel geiler. Wir machen so ein Spendending, wir sammeln die Kohle ein und dann sagen wir, okay, das ging jetzt für
Folge
die Kosten.
Folge 200.
Der, genau, das ging der jetzt Rest, für die Kosten drauf. Genau. Den Rest spenden wir irgendeinem Verein.
Oder dem BSV Lendringsen am
oder
besten.
Oder uns allen, die dann da kommen. Ja, das schauen wir dann mal, genau, also schauen wir mal, nur ja, also in der Tat, wir gehen heute raus, hier am 28.12.23 mit ganz viel Liebe, ganz viel Fußball, ihr lieben Rasenballspötter draußen an den Endgeräten, wir hören uns 2024, Deckel drauf.